Manchmal muss man machen. Manchmal muss man vor allen Dingen was selber machen. Zum Beispiel eine bessere Stimme, wenn man es kann. Das hilft nämlich. Ein bester Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Also es ist besser. Es ist besser. Es ist noch nicht gut. Es ist fast 2 Wochen Urlaub und ich würde sehr, sehr gerne sehr viel machen. Bisher habe ich aber nur 2x 5 Minuten Baden im Meer mich getraut zu machen. So viel dazu.
Ralf, also erstmal muss ich sagen, es ist ein Quantensprung, würde ich sagen, was das stimmliche Potenzial heute ist im Vergleich zur letzten Woche. Also da hörst du dich auf jeden Fall schon mal fast schon wieder an wie der Alte. Und klar, natürlich, ich meine, wenn man jetzt irgendwie in südlichen Gefilden ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann auch vielleicht einen gewissen Bewegungsdrang hat, sich draußen sportlich aktiv und umtriebig irgendwie rumzutreiben. Aber zumindest die Fotos, die ich bei dir in Insta-Stories gesehen habe, irgendwie an Stränden mit Meer und dies und das, sah jetzt trotzdem nicht komplett verkehrt aus. Also ich glaube, man kann es auch mit ein bisschen weniger Sportpensum als gewöhnlich, glaube ich, da wahrscheinlich gerade ganz gut aushalten.
Ja, du hast vielleicht noch dieses, ich bin Leistungssportler und im Urlaub lege ich nur die Füße hoch, Programm.
So nämlich.
Ja? Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das ist natürlich schon anders, wenn du zu sowas wie einer Ironman-Weltmeisterschaft fährst und
klar,
6000 vollverstrahlte Triathleten.
Sportverrückte.
Ja, vollverstrahlte Triathleten von morgen bis abends da Sport treiben. Und ja, ich hatte ja schon kein Rad dabei, ja. Das ist ja zu komplex, ne? So. Und dann habe ich gedacht, okay, eine Woche gebe ich der Erkältung und dann ist ja mindestens mal Laufen drin, ne? So. An der Tatsache, dass ich nur ein lächerliches, mini kleines Schwimmstück auf Strava stehen habe, erkennt ihr, da sind eine Menge Dinge nicht aufgegangen, ja. So. Und auch für diese 12,5 Minuten hätte ich definitiv nicht einen 2,5 Kilo schweren Neo mitschleppen müssen, geschweige denn 3 Paar Laufschuhe und ach, es ist ein zäher Mist, muss ich sagen, ja.
Leider ja dann oft in den Momenten, wo man es am allerwenigsten brauchen kann, nämlich dann, wenn man sich echt denkt, ja, jetzt habe ich mir das gegönnt, ich möchte einen längeren Urlaub mal machen, ich möchte da irgendwie das Ganze auch genießen in vollem Ausmaß, eben dann auch mit sportlichen Aktivitäten. Und genau dann, im schlechtestmöglichen Zeitpunkt, nämlich am Punkt der Abreise, holt einen dann irgendwas ein, was dann so richtig zäh ist, wieder loszuwerden. Ich meine, am Ende trotzdem bist du ja dann ein Vorbild dahingehend, dass du vernünftig bist. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Man neigt ja dann gerne mal dazu, dass man irgendwann denkt, Freunde, 10 Tage sind jetzt um, jetzt reicht's mir, jetzt möchte ich trotzdem mal hier durchziehen. Und dann macht man es halt doch und irgendwie so richtig gut ist es ja dann auch nicht.
Also das mit diesem Vorbild, ich glaube, das hast du in unserem Gespräch, das wir gleich mit Klaus führen, auch schon mal erläutert, wie das so ist mit Vorbild, ja. Also das ist eher philosophisch, wie Philipp das angelegt hat. Das ist auch richtig so. Ich würde jetzt an dieser Stelle auch gerne darauf verzichten wollen. Danke. Ja, so sieht es aus. Ne? Aber was soll ich sagen? Das Wetter ist ganz gut.
Gib uns mal, damit wir jetzt alle neidisch hier, also ich am Mikrofon, aber ihr zu Hause irgendwie mit Kopfhörern auf dem Ohr seid, wo temperaturtechnisch, wo bewegen wir uns gerade? Regensburg war heute so knapp überm Gefrierpunkt, bei dir?
Nee, es ist ja nicht heiß.
25 plus?
Nee, es ist ja nicht heiß. Wir sind in Auckland, das ist also ja ganz im Norden der beiden Inseln. Wir reden hier so von 22, 23 im Moment.
Ah, okay, ist aber ganz...
Aber die Sonne ist hart, ne? Also da kommt richtig was runter. Aber es ist halt blauer Himmel und es ist halt einfach schön. Also,
das kann man was machen. Soll man sagen? Es ist halt schön hier. Schön. Neuseeland halt, ja, wie man es kennt.
Wir wohnen heute eigentlich sehr nett in einem Hinterhof, direkt unterhalb des Mount Eden. Das ist ein eingefallener Krater, sieht ganz toll aus. Vielleicht können wir ja das als Sinnbild nehmen für unsere heutige Folge, ja. Wenn nichts mehr hilft, dann muss man aus einem Krater etwas wieder neu entstehen lassen, ja?
Oh, das ist ein gutes Bild. Das gefällt mir auf jeden Fall als Motto für die heutige Sendung. Und ist eigentlich auch schon eine gute Überleitung, denn ich könnte mir vorstellen, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, wer unser Gast ist, ihr könnt alle den Titel lesen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass viele, die den Titel gelesen haben, nach der letzten Folge mit Patrick Lange, den man jetzt vielleicht doch kennt in der Ausdauersportszene, mit dem Namen Klaus Dietloff vielleicht nicht unmittelbar was verbinden können, außer vielleicht Leichtathletik-Enthusiasten, die diese Sportart auch schon länger verfolgen. Die könnten nämlich wissen, dass er im, nennen wir es mal, in seinem früheren Leben auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Hammerwerfer war und natürlich auch Deutschland unter anderem bei 2 Olympischen Spielen vertreten durfte. Du musst mir jetzt kurz helfen, Ralf, 92 und 96, oder?
Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich meine ja. Ja, das ist ja praktisch nur sein erstes Leben. Danach hat er ein zweites sehr erfolgreiches Leben als Unternehmer geführt. Nebenbei immer eine Verbindung zum Sport, zu allen möglichen Dingen, wird er uns nachher noch erzählen. Eher auf der Funktionärsseite. Ja, und jetzt mischt er die Leichtathletik neu durch. Ja, aber weil er jemand ist, der nicht nur redet, der auch sich sehr ausführlich und sehr klug ausdrücken kann, aber vor allen Dingen ist es jemand, der auch selber anpackt, der macht, der Dinge umsetzt. Ja? Ideen haben ist das eine, Ideen umsetzen ist das Entscheidende. Also von daher.
Ich finde daran, ja. Genau, daran mangelt es ja ein bisschen so in unserer, naja, Sportkrise ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber sagen wir mal so,
doch,
die Leichtathletik, die Deutsche, hat schon bessere Zeiten gesehen, das ist ganz klar. Und wir hatten ja auch im unmittelbaren Umfeld um die Olympischen Spiele natürlich darüber gesprochen, über potenzielle Gründe und potenzielle Möglichkeiten, wie man vielleicht versuchen kann, dem Ganzen wieder Auftrieb zu geben. Und es ist ja dann doch leider immer so, dass, und ich will jetzt gar nicht zu sehr in Verbandsbashing abdriften, aber am Ende ist es so, das ist dann ein ganz großes Thema, unmittelbar in den ersten 2 Monaten nach Olympischen Spielen, so sinngemäß, wir müssen jetzt wirklich mal das Ruder rumreißen. Und ich finde, schon zum Jahreswechsel jetzt hat man zumindest nicht so den richtigen Plan, auch wenn man ein Ohr in der Szene hat, dass da tatsächlich grundlegende Veränderungen stattfinden. Ja, irgendwie jetzt Leistungssportreform, alles Mögliche, aber wenn man trotzdem mal mit dem Ohr, ich bin mit meinem Ohr sehr nah an den Marathon-Kader-Leuten oder auch Leuten, die plötzlich auf einmal nicht mehr im Kader sind, wo man aber auch nicht so richtig weiß, warum nicht. Und ach, die alten Kommunikationsgeschichten, da fragt man sich dann schon, in der operativen Ebene findet eigentlich da nicht so viel Änderung statt, sage ich jetzt mal, dass man mit einem guten Gefühl da rausgeht und sagt, Mensch, ich glaube 2028, da werden wir besser aufgestellt hinfahren und die Athleten werden auf dem Weg dahin irgendwie deutlich besser gefördert werden. Deshalb brauchen wir natürlich dringend, muss man sagen, Impulse, die nicht aus dem Verband kommen, die nicht mit der klassischen staatlichen Sportförderung zu tun haben. Da ist es aber dann jetzt auch so, dass wir natürlich in der deutschen Leichtathletik auf eine sehr breite, gewachsene, traditionsreiche Vereinslandschaft blicken, was ich jetzt gar nicht kritisieren will. So ist nun mal die Leichtathletik, das ist erstmal ganz toll. Aber wir haben halt nun mal in den allermeisten Ausnahmen keinerlei professionelle, ich sag jetzt mal, Vereinsstrukturen, die Profisport unterstützen sollen. Und ja, deshalb können wir da jegliche Impulse und Drive, der da reingegeben wird, ich rede jetzt noch nicht von Geld, das kann man natürlich auch immer brauchen, aber auch Leute, die wirklich anpacken, so hast du es ja gesagt, können wir da sehr gut brauchen.
Ja, außerdem ist es ja nicht so, dass du jetzt einfach irgendwie eine Summe X nimmst, die da reinfeuerst. Ja, das habe ich ja auch im Laufe des Gesprächs nochmal erläutert. Das ist nicht der Punkt, ja, weil es geht nicht primär erstmal um Geld, sondern du musst ja auch eine Kultur schaffen, in der Leistung eine Rolle spielt. Ja. Richtig. Und bevor jetzt alle zu Hause anfangen und sagt, ja genau, das muss man mal machen. Nee, jeder von uns muss das machen. Ja, jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen. Also man kann jetzt immer sagen, ja, die anderen. Und das ist dieses gefährliche Ding mit Vereinen, Verbänden und in sicher auch, wenn man es jetzt ein bisschen auf die politische Lage nimmt, ja, die müssen jetzt mal machen da oben. Ja, die Verwaltung, die Politik, die Regierung. Nee, Leute, macht doch mal selber. Ja, macht doch mal selber. Ja, weil immer zu sagen, die müssen was für mich machen. Nee, macht doch mal selber. Ja, ist übrigens noch geiler, wenn man es selber macht. Ja, ist echt noch geiler. Ja.
Ja,
lass mich, dass er
genügend um die Ohren gehabt hätte mit seinem Job und Firma und so weiter. Ja, ist ja klar. Nicht so, dass ihm, glaube ich, grundlegend langweilig ist. Aber wenn du dann sagst, das ist für mich eine Motivation, also wirklich auch hemdsärmlich Vereine zu gründen und dann auch da, wie soll ich sagen, Konzepte aufzusetzen. Und ein Wort, was im späteren Gespräch fallen wird, das möchte ich unbedingt heraus greifen, schon mal proaktiv, weil das hat mich, das ist bei mir auf jeden Fall sehr, sehr hängen geblieben. Ein Fokus seines Konstrukts und seiner Vision in Bezug auf Sportförderung, was er an Rahmenbedingungen schaffen möchte für deutschen Spitzensport und Leichtathletik, ist bedarfsorientierte Athletenförderung und nicht Belohnungsprinzip. Es ist natürlich auch toll, wenn Athleten für gute Leistungen belohnt werden, aber man muss nun mal schauen, dass man genau, da haben wir auch schon hier öfters drüber gesprochen in der Vergangenheit, man muss die Leute, man muss es schaffen, die Talente, die wir haben, jetzt, wir haben keine Talentkrise grundlegend. Und man sieht es oft bei den U-Meisterschaften, U20 ist ein Klassiker, da haben wir oft wirklich ein extrem gutes Abschneiden bei internationalen Meisterschaften. Es ist aber einfach wahnsinnig traurig zu sehen, was dann bis Anfang, Mitte 20 übrig bleibt, weil nun mal die Leute aufgerieben werden in dieser Mühle, Berufsausbildung, Studium, sich selber um seinen Sport kümmern, alleine gelassen werden, auch von Verbandsinstitutionen im weitesten Sinne, finanzielle Förderung schwierig und dann irgendwo diese Doppelbelastung, duale Ausbildung zu haben, aber auch eigentlich kein finanzielles Einkommen wirklich, weil es normale Vereine nicht leisten können in diesen sehr klassischen, festgefahrenen Strukturen, wie sie nun mal gewachsen sind, führt dazu, dass wir wahnsinnig viele Talente verlieren. Ja? Und natürlich ist es toll, wenn ein Olympiasieger, so viel haben wir nun mal auch nicht mehr, dann irgendwo überhäuft wird mit zukünftigen Trainingslagerzuschüssen und einer Prämie und so. Das sollen die auch alle irgendwo bekommen. Das ist alles schön und recht. Ich finde, Erfolg und Leistung soll auch belohnt werden. Nur um die Situation grundlegend besser zu machen, brauchen wir eine Vision, wie wir es schaffen, diese Teenager, die talentiert sind, in den Spitzensport bis Mitte 20 und darüber hinaus überhaupt erstmal zu bekommen, ja. Und da finde ich bedarfsorientierte Athletenförderung einen sehr schönen Ansatz, den natürlich Klaus später auch dann bei uns hier noch ausführen wird.
Ich finde noch einen anderen Punkt ganz wichtig, aber an dieser Stelle machen wir vielleicht mal unseren kleinen Werbeeinschub, ja. Weil der hat ja auch eine Menge mit Machen, mitmachen wollen, mit Leistung, ja, das ist auch so ein Aspekt, der ein wesentlicher Punkt ist noch in unserer Diskussion, zu tun. Vor allen Dingen hat er aber auch ein bisschen was mit Vorweihnachtszeit zu tun, denn ich habe jetzt immer wieder von euch zu Hause Bilder und Stories gesehen, wo schon Pakete ausgepackt wurden, ja, und zwar Pakete von unserem Partner von Olymp, denn ich glaube, so ziemlich alle der Starterinnen und Starter, die sich für den Silvesterlauf angemeldet haben, haben inzwischen ihr Starter-Shirt. Und das macht mich immer wieder so ein klein bisschen glücklich, wenn ich sehe, okay, da hat wieder jemand sein Shirt bekommen und freut sich, dass er den Silvesterlauf machen kann. Ich könnte ja jetzt noch nicht mal den Silvesterlauf machen. Naja, okay, anderes Thema. Aber das ist irgendwie cool, ja. Wenn man sieht, okay, aus einer Partnerschaft ist was entstanden. Wir haben gemeinsam ja überlegt, was macht man? Es resultierte ja letztlich aus einer Not heraus, dass ich irgendwann mit einem Hemd einen Dauerlauf am Main gemacht habe, ja. Und daraufhin haben sich ja die sehr findigen und agilen Menschen von Olympia uns gemeldet und gesagt, hey, das ist eine coole Nummer. Und ja, die ist jetzt einfach mal umgesetzt, ja. Das ist auch sowas, ja. Ideen haben, Ideen zusammenbringen, Ideen verfolgen und dann umsetzen. Und ich finde, ja, also, das ist ganz okay geglückt, oder? Ja.
Perfektes Beispiel, Ralf, weil ich habe jetzt auch gerade nochmal mich besonnen und überlegt, wann ging das denn los? Und ich müsste, also ich glaube, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr, ich glaube, es war vielleicht sogar Ende November letzten Jahres, diese Story hier im Podcast erzählt. Und nochmal, wir hatten damit keinerlei Hintergedanken, sondern das ist einfach so aus dem Flow raus entstanden. Und dann hat eben haben Leute von Olymp hier, namentlich Flo, zugehört, ja, und uns daraufhin kontaktiert und gesagt, hey, irgendwie, wir hätten schon Lust, mit euch auch was zu machen. Und dann, Work in Progress, ja, ein paar Monate vergangen, haben wir gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir so eine Aktion starten in Hinblick auf den Bietigheimer Silvesterlauf und wir wollen versuchen, so viele Sportlerinnen und Sportler wie möglich in unserem Hemd am Start zu haben, in unserem 24-7-Jersey-Hemd, was eben atmungsaktiv und stretchy ist und so weiter und so fort. Und die haben einfach auch diese Machermentalität. Die haben dann einfach ihren Worten auch Taten folgen lassen. Wir haben eine fast ganzjährige Podcast-Kooperation daraus gemacht. Wir haben auch andere Themen kommuniziert. Flo ist ja generell auch ein Typ, der ich sag mal, das Herz am rechten Fleck hat und auch in Eigenregie dann die Spendenaktion für Valencia gestartet hat nach dieser schlimmen Flutkatastrophe und so. Das macht natürlich Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, und es macht natürlich auch Spaß zu sehen, dass ihr da genauso viel Bock drauf habt wie wir. Es ist total cool zu sehen, dass ihr diese Hemden inzwischen erhalten habt und auch auspackt und uns das auf Instagram teilt. Und ja, für alle diejenigen, die eben noch auf der Suche sind nach Hemden, vielleicht sage ich jetzt mal, des deutschen Hemdenmarktführers oder anderen coolen Fashion Pieces, gibt es auch coole Strickwaren und auch Poloshirts und so weiter und so fort, natürlich auch Green Choice, nachhaltige Materialien und so weiter, dann solltet ihr auf jeden Fall auf olymp.com mal vorbeischauen, und mit unserem Rabattcode BESTZEIT10 bekommt ihr eben 10% nicht nur auf das 24/7 Jersey, sondern auf alle Artikel, die ihr dort finden könnt. Das heißt, ja, für diejenigen, die vielleicht auch ihrem Partner oder wie auch immer eine Freude machen wollen, kann man das sicherlich vielleicht auch noch in Hinblick auf Weihnachten, ich weiß nicht, wie schnell die im Versand sind, vielleicht mit Expressversand auch noch ein kurzfristiges Geschenk machen. Also am besten mal auf auf olymp.com, sorry, mit Bestzeit 10 einkaufen gehen, da könnt ihr nochmal einiges sparen. Und ja, vor dem Bietigheimer Silvesterlauf, da hören wir uns ja dann nochmal, denn jetzt muss ich mal selber nochmal kurz in den Kalender gucken. Ja, natürlich, wir haben ja am 27.12. nochmal eine Folge, die zum Jahresausklang rauskommen wird, das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal vorher hören.
Also das mit Weihnachten ist sehr weit weg für mich. obwohl es natürlich hier auch so seltsame, wie soll ich sagen, so Weihnachtsgirlanden und Weihnachtskugeln und so Schneeapplikationen und Weihnachtsmänner mit Schlitten und so, das wirkt hier dann wie übrig geblieben, ne, vom Winter. Ja. Das ist, passt gar nicht. Ja, deshalb, ich bin auch ein bisschen gespannt, obwohl wir Weihnachten ja nicht mehr hier sind, sondern in Australien. Da hatte ich das schon mal, nee, ich war Weihnachten tatsächlich mal hier. Das fand ich ganz schwierig, weil haben viele Restaurants zu. Und da war man so als Touri ein bisschen auf der Suche nach geöffneten Restaurants, um was zu essen zu kriegen. Also das war ein bisschen kompliziert, jetzt bin ich auf Australien sehr gespannt. Und weil du es ja gerade sagst, ihr müsst euch beeilen, aber ich glaube, ihr habt noch eine Chance, wenn ihr in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, in eurer Bubble Radfahrer habt. Ja.
Oh, guter Punkt.
Ja, Radfahrer habt, dann gibt's ja auch eine Geschenkidee von uns. Ja, bei Kit, unserem Partner, was Helme angeht, da gibt's natürlich den Bestzeit-Helm. Der sieht schon sehr cool aus. Matt schwarz mit leicht glänzender Aufschrift Bestzeit. Ist ziemlich cool. Aber da gibt's mit unserem Link eben auch auf die anderen Fahrradhelme, auch auf Kinderhelme und so weiter, entsprechende Rabattierung. Und bis jetzt gibt's ja die Fotos nur von Philipp, wie er noch in seinem Wohnzimmer steht. Aber da erkennt man schon, dass es ziemlich coole Helme sind. Auf dem Fahrrad sind die fast noch besser. Nee, da sind die nicht nur noch besser, sondern da gehören die erstens hin. Und da sind die auch echt wichtig. Ne? Ich sage das immer wieder gerne und ich sage es auch noch 300 Mal gerne. Setzt einen Helm auf, ihr habt nur einen Kopf. Ja? Aber unsere Aktion läuft da und läuft noch. Und die kann euch auch auf das gesamte Sortiment weiterhelfen.
Ja, genau. Also auch da bekommt ihr mit dem Code Bestzeit 10%. Ralf hat schon gesagt, nicht nur auf unseren Helm, den man natürlich perfekt fürs Rennrad oder Gravelbike nutzen kann. Matt schwarz ist, glaube ich, was immer gut aussieht. Wir haben es auch extra so gemacht, dass das Logo von uns zwar für die Kenner und Liebhaber unseres kleinen, aber feinen Podcasts natürlich erkennbar ist und ein kleines Gimmick, aber wir wollten es auch nicht zu plakativ machen. Ich glaube, das ist eine sehr coole Symbiose geworden und ein stylischer Helm, der auch alle wichtigen Sicherheitsfeatures, glaube ich, beinhaltet, die man da auch braucht. Und genau, für Kinderhelme, für, ich sag jetzt mal, lifestyleigere Helme, für Mountainbike-Helme gilt das Angebot natürlich genauso. Also am besten mal auf cataheadde/bestzeit schauen und mit dem Code Bestzeit gibt es 10%. Wir haben natürlich das Ganze auch in den Shownotes drin. Und ich sag mal noch, ein bisschen Werbung für Freunde, wenn man so möchte. Den Dirk, Gründer und Geschäftsführer von Kokuma, den kennt Ralf natürlich auch, beziehungsweise über Ralf bin ich auch auf Dirk gestoßen, weil du auch eines deiner Rennräder, glaube ich, damals bei Kokuma in Darmstadt damals erworben hast. Ich habe jetzt ein Gravelbike von dort bekommen, Und wir haben jetzt auch relativ kurzfristig zum Jahresende eine Aktion gestartet, die es so eigentlich nicht gibt. Das war, glaube ich, auch ein Impuls, sage ich jetzt mal, von Dirk, der so meinte, ich glaube, das war wirklich Anfang letzter Woche so angerufen, du Philipp, ist okay, wenn ich dein Logo nehme? Ich habe mir so überlegt, wir machen einfach 20 Carbonräder, die man sich aber aussuchen kann, also egal ob Rennrad oder Gravelbike, und die ersten 20, die sich halt melden, die können sich das aussuchen, die können ihre Farbe aussuchen, die kriegen noch so ein kleines Gimmick, auch eine Nummerierung, 1 von 20, 2 von 20 etc. Und ich gebe 20% Rabatt, und ich weiß wiederum, bei Kokuma gibt es eigentlich nie Rabatte, also es gibt keine Rabatte sonst. 20%, ihr könnt gerne mal auf deren Internetseite gehen, 20% macht da auf jeden Fall schon ein bisschen was aus, also wer vielleicht schon länger mal mit dem Gedanken gespielt hat, im neuen Jahr, ähnlich wie ich, ein bisschen mehr sich mit Radfahren zu identifizieren, ganz egal, ob jetzt im Gelände oder auf der Straße, für den ist das jetzt vielleicht noch eine gute Empfehlung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viele von den 20 schon weg sind, wahrscheinlich nach diejenigen, die jetzt um 5 Uhr direkt die Folge hören, haben vielleicht einen kleinen Vorteil heute. Aber schaut einfach mal bei kokuma.com vorbei. Werdet ihr auf der Startseite direkt aufmerksam gemacht darauf. Also falls ihr eh überlegt habt, ein bisschen Geld zu investieren in solche Räder, könnt ihr da jetzt für Qualität Made in Germany ein bisschen was sparen.
Wie viele Wochenkilometer hast du so?
Auf dem Rad? Aktuell noch Zero, weil das Rad sieht noch so schön aus, das steht immer noch im Wohnzimmer, es hängt fast an der Wand und dann wird es bestaunt. Na, sagen wir mal so, das Wetter war jetzt zuletzt in Regensburg doch auch, ich sag mal, eine Mischung aus Temperaturen knapp über Null und viel Regen ist jetzt nicht so das Wetter, wo ich jetzt sage, als Radneuling, da zieht es mich direkt raus. Ich kann dir aber eine kleine Side-Story erzählen. Doch, kann ich erzählen. Ich habe natürlich auch immer mal wieder noch logischerweise Kontakt mit unserem gemeinsamen Freund Kai Pflaume. Der wollte mich neulich zu was ganz anderem schon wieder überreden, nämlich, dass ich mir so ein Swift-Bike hole. Da gibt es jetzt auch quasi, klar, es gibt die Konstellation, du hast dein Rad und spannst es in eine klassische Rolle ein, aber es gibt auch dieses von Swift konzipierte Ding quasi. Ich habe schon mal geguckt, was das kostet. Ist jetzt auch kein Schnapper. Aber da wollte er mich schon jetzt direkt reinquatschen, weil er meinte, jetzt haben wir es ja nicht mehr geschafft, so richtig mit dem geilen Wetter so. Aber komm, für die kalten, dunklen Monate, ich habe mir das jetzt hier geholt so. Das wäre doch auch noch was so vor Weihnachten. Dann habe ich gesagt, ich schau erst mal.
Du musst dann auf jeden Fall anbauen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, also du brauchst auf jeden Fall eine zweite Garage und du brauchst halt eine Pain Cave. Ne, also stimmt. Ich weiß nicht, ob das neben euer Laufband noch hinpasst, aber da muss das dann hin.
Ja doch, das könnte passen, ja.
Der Vorteil ist, während einer von euch läuft, kann der andere Radfahren.
Das stimmt eigentlich, das wäre dann wieder Sport zusammen machen, zwar indoor, aber eigentlich trotzdem irgendwie zusammen. Ja, das hätte schon wieder einen Vorteil. Abends jetzt, wenn die Kleine im Bett ist, wäre das eigentlich eine coole Nummer.
Er schreibt gerade auf der langen Liste, ja, Geschenkideen für Barbara, Swift-Rad.
Ich sag dir, wenn ich mir so was wiederhole, dann wird Barbara bestimmt wieder kommen und sagen, das haben wir jetzt auch noch gebraucht hier noch bei uns im Haus zusätzlich, dass wir irgendwas reinstellen.
Ich sehe schon, in der Taktik, an der Taktik musst du noch arbeiten.
Ich muss am besten immer nur kaufen. Ne? Immer kaufen, wenn es da ist, ist es da. Dann ist immer, jetzt zurückschicken wäre jetzt auch blöd. Das vorher besprechen ist dann immer. Da muss man das umgehen versuchen. Ja.
Wir sind hier öffentlich, das weißt du schon. Ne? Sehr schön, sehr schön. Ja, bevor meine Stimme wieder schlechter wird, würde ich sagen, steigen wir in unser Gespräch ein. Ja, das ist ja eine ganz spannende Gesamtsituation, nämlich irgendwann bin ich ja auf Cologne Athletics gekommen, in Köln eben, ja, an der kleinen Stellschraube, wo die Umsetzung der Ideen angefangen hat. Inzwischen gibt es nicht nur Cologne Athletics, sondern inzwischen gibt es auch Dependancen in Düsseldorf, in Frankfurt, in München und in Ostwestfalen-Lippe. Und es wird noch mehr werden. Und vielleicht hat der ein oder andere bei den Schlagzeilen aus der Laufszene, aus der Leichtathletik-Szene gesehen, dass es halt einen enormen Zulauf in die unterschiedlichen Vereine unter der Gesamtmarke German Athletics gegeben hat. Eine gesamte Abteilung vom ASV Köln mit den Mittelstrecklerinnen und Mittelstrecklern ist gewechselt. Mo Abdelai läuft ab dem 1.1. unter Cologne Athletics und so weiter und so weiter. Das hat für Aufsehen gesorgt und da kann man mal ein bisschen genauer hinschauen, weil es sich eben auch lohnt, über die gleichzeitig hinaus auch über Leistung, über Leistungssport, das ist nämlich auch so ein wesentlicher Punkt, ja, über Leistung und Leistungssport nachzudenken und dafür die Bedingungen zu schaffen. Athletinnen und Athleten zentriert, nicht auf das zentriert, was da drumherum und davor passiert. Ja, und das machen wir mit Dr. Klaus Detloff. Philipp hat es schon gesagt, früher selber Leichtathlet, aber eben auch Inhaber der Service Value GmbH. Das ist eine Ratingagentur, die sehr erfolgreich in dem Bewerten, Beurteilen von Unternehmen und Leistungen unterwegs ist. Auch da ist er nicht nur jemand, der das Ganze erdacht und aufgesetzt hat, sondern auch jemand, der macht, der umsetzt, der etwas bewegen will. Und das ist sein Antrieb, wirklich etwas bewegen wollen. Und deshalb lohnt es sich wahnsinnig, sich mit Klaus zu unterhalten. Und das haben wir getan. Ja, es geht nicht die ganze Zeit mit uns dreien. Es gab noch so ein kleines technisches Problem. Ja, das hat mein Macher, mein mitreisender Macher, zwar inzwischen gelöst, aber in der Nachtschicht. Ja, der hat dann einfach mal ein neues Internet hier gemacht, aufgesetzt in der Behausung, in der wir sind. Aber das haben wir dann leider nicht mehr ganz bis ans Ende des Gesprächs geschafft. Das hat Philipp dann gemeinsam mit Klaus beendet. Aber spannend ist es allemal. Es lohnt sich. Viel Spaß.
Ja, und da ist ja auch schon unser Gast der heutigen Folge, ein Mann, der aktuell in der deutschen Leichtathletik-Szene für Schlagzeilen sorgt. Um was es da genau geht, werden wir natürlich mit ihm im Detail noch besprechen. Herzlich willkommen, Klaus Detloff. Um dich ganz kurz ein bisschen vorzustellen für diejenigen, die deinen Namen noch nicht gehört haben. Du warst einerseits sehr erfolgreicher Leichtathlet, nämlich Hammerwerfer, warst zweimal bei Olympischen Spielen mit dabei, neben vielen weiteren Erfolgen. Du bist Unternehmer und hast jetzt aktuell vor allem Schlagzeilen gemacht, indem du ein relativ neuartiges Vereins- und Sportförderkonzept für die Deutsche Leichtathletik dir erdacht hast, und deswegen sitzen wir heute hier und wollen mit dir sprechen. Herzlich willkommen, wie geht's dir?
Ja, danke erstmal. Mir geht's hervorragend, also mir geht's gut, gleichwohl man natürlich immer in dieser Jahreszeit auch nicht sich vor Erkältung schützen darf oder kann. Aber alles gut, alles soweit gut. Wir haben ja auch dynamische Zeiten gerade hinter uns. Das ist ja die Spitze des Eisbergs, also die Wechselbörse. Ne? So. Aber du hast es gerade gesagt, und deswegen muss ich ein bisschen korrigieren. Nicht gerade jetzt habe ich mir was einfallen lassen, sondern schon ein paar Jahre her. Aber jetzt wird es erst sozusagen etwas sichtbar für andere.
Ja, ja. Also, wo du das schon mit den Erkältungen ansprichst, letzte Woche war ich ja nicht in der Lage zu sprechen. Heute habe ich massive Internetprobleme, Leute, wenn irgendwas mich richtig abnervt, aber gut, ne? Reden wir davon nicht, sondern davon, dass du zuletzt fast geneigt warst, dich selbst, Klaus, als Funktionär zu charakterisieren. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Also ich habe noch wieder zurückgenommen, ja, weil ich wurde gleich darauf hingewiesen, also du bist alles, aber kein Funktionär, also kein typischer Funktionär. Das mag auch so sein, das stimmt, denke ich auch. Nichtsdestotrotz, also im System Sportverbände war ich auch über Jahrzehnte, kann man sagen, Funktionär. Denn die Leichtathletik ist natürlich jetzt das Hauptthema, aber für diejenigen, die es interessant finden, ich war auch lange Zeit Verbandsfunktionär im Deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverband. Oh. Und habe auch den Deutschen Highland Games Verband mitgegründet und aufgebaut. Und ich war sogar mal Vorsitzender in einem Fußballverein. Also ich kenne diese Seite der Medaille, aber ich kenne eben auch die anderen Seiten der Medaillen. Das sind eigentlich nur zwei, aber jetzt sind immer drei. Also eben auch Trainer auch und Leistungssportler eben. Also alle drei Funktionen, die man so innehaben kann im deutschen Sportsystem, kenne ich, glaube ich, in- und auswendig.
Also für unsere Lauf- und Ausdauerbubble muss man mal ganz kurz erklären, Hammerwerfen ist tatsächlich nicht so weit entfernt von Rasenkraftsport. Da gibt es sehr viele Überschneidungen, weil es auch nicht unähnliche Wettbewerbe im Rasenkraftsport gibt. Also die Verbindungen zwischen der Hammerwurfszene und der Rasenkraftsportszene, die gibt es schon sehr, sehr lange. Highlands Games ist so ähnlich, aber ganz anders. Da werden Hinkelsteine geworfen oder ähnliche Dinge bewegt. Aber auch da sind die Szenen nicht so weit voneinander entfernt. Das ist ja das eine. Die Vielfalt der Leichtathletik ist ja Fluch und Segen zugleich, weil man ja so viele unterschiedliche Sportarten letztlich hat. und die unter ein Dach zu bringen, ohne die Identität der einzelnen Disziplinen und Wettbewerbe zu verlieren, ist schon komplex genug.
Ja, absolut.
Wie weit sind da Chancen und Risiken für dich?
Also erstmal noch mal ganz kurz zurück zum Rasenkraftsport und auch zum Highland Games Verband. Es geht nicht nur darum, dass die Sportarten für die Sportler etwas Ähnlichkeiten aufweisen, sondern auch für das Umfeld. Also ich sage mal ganz bewusst für Kampfrichter und Kampfrichter zum Beispiel. Ich hatte damals schon, das war glaube ich 2008, mit dem Rasenkraftsportverband und dem DLV eine Kooperation gemacht, wo wir nicht nur in bezüglich der Ausbildung, Trainerausbildung kooperieren, sondern auch bezüglich des Kampfrichterwesens, ja, dass ich sag mal, damals sind Kampfrichter, wenn die auf einmal vor 10.000 Zuschauern auch bei Highland Games das Bandmaß ausrollen, das ist natürlich viel attraktiver und motivierender als jetzt bei einer typischen Leichtig-Veranstaltung, mit Verlaub. Das ist ja doch ein bisschen langweiliger und schleppender und auch weniger Zuschauerzahlen, sage ich jetzt mal. So, aber du hast angesprochen, Ralf, die Leichtathletik ist natürlich vielfältig und das sind ja auch die Grundbewegungsarten, Laufen, Springen, Werfen. Und das ist auch ein Ziel, was ich verfolge, was wir verfolgen, die ganze Bandbreite zu bedienen. Kann nicht sein, dass wir mittlerweile in einem auf einem Level angelangt sind, wo es nur noch um Laufen geht, nur noch um Sprint geht. Ja, und im Verein dann nur noch Sprinttraining gemacht wird. Und wenn man ein bisschen langsamer ist, dann macht man noch mehr Kampf. Und wenn man dann gar nichts mehr kann, dann darf auch ein Sprung- oder ein Wurftrainer ran. Bloß dann ist man meistens schon 18, 19 Jahre und hört mit dem Sport auf. Ne? Das ist eben auch so ein Thema, was man eigentlich auch dann bedienen sollte. Gerade auch, wenn man leistungssportorientiert ist und sich mal die internationale Konkurrenz anschaut. Ich meine, gerade jetzt waren wir erfolgreich in Paris im Kugelstoßen, aber das Niveau ist, glaube ich, so schwach wie jetzt seit 30 Jahren nicht mehr. Und da im internationalen Vergleich. Und da gibt es auch noch andere Disziplinen, auch national. Und da macht es doch Sinn, sich auch mal auf diese Disziplin zu konzentrieren oder die zu fokussieren oder auch zu fördern, wo man auch konkurrenzfähig sein könnte.
Da hake ich direkt gerne ein, weil, Klaus, du spielst mir da sehr in die Karten. Es ist ja eine Entwicklung über die letzten Jahre, die stattgefunden hat, die in vielerlei Hinsicht bedenklich ist, sage ich jetzt mal. Ich rede jetzt nicht nur davon, dass wir aktuell in irgendeiner Nationenwertung oder in irgendeinem Medaillenspiegel international bei weitem nicht mehr da sind, wo man vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren war, sondern ich rede auch davon, also einerseits, klar, ich bin lange, bis Anfang letzten Jahres, lange sehr aktiv in dieser Leichtathletik-Szene gewesen. Erst im Stadion, irgendwann dann auf der Straße. Ich war einer derjenigen, der extrem natürlich davon profitiert hat, dass für Sponsoren, namentlich vor allem großen Sportartikelherstellern, Sprint und Laufen die einzigen Sachen noch waren, die sie interessant fanden, weil sie dann natürlich auch entsprechend ihre Produkte absetzen konnten mit entsprechenden Gesichtern, Werbegesichtern. Aber gut für den Sport an sich war das natürlich jetzt nicht, weil natürlich, das hat man natürlich auch durch die Kollegen, die man gut kannte, mitbekommen, es ist natürlich immer wahnsinnig viel schwerer geworden, dass man sich finanzieren konnte. Ne? Die meisten Vereine haben keinen finanziellen Background, um Profisport zu ermöglichen in der deutschen Leichtathletik-Welt. Wenn du keine externen Partner finden kannst, weil die sagen, naja, Werfen interessiert mich nicht oder, keine Ahnung, ist überspitzt ausgedrückt, dann ist es schon sehr schwer, weil dann gibt es eigentlich nur noch Polizei oder Bundeswehr, wenn du eine professionelle, ich sag jetzt mal, also 100% Fokussierung auf diesen Sport haben möchtest. Ansonsten ist es halt, wenn man es hart ausdrückt, Freizeitsport, wenn du nebenher einen normalen Job machen musst. Ne? Und da kann man, glaube ich, schon argumentieren, dass das natürlich dann im internationalen Vergleich auf jeden Fall ein Standortnachteil ist. Jetzt ist es so, das kannst du wahrscheinlich sogar noch besser beantworten als ich, weil du kommst natürlich aus dieser Szene. Du warst in den 90er Jahren in den großen, auch internationalen Wettbewerben, wie schon gesagt, Olympische Spiele und dergleichen unterwegs. Es hat natürlich, Deutschland war bekannt, glaube ich, ganz lange als starke Wurfnation. Als starke, nennen wir es auch Stabhochsprung, gab es die Ära, Frauen und Männer, extrem erfolgreich gewesen. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, ist ja da nichts mehr da, irgendwie gefühlt in Deutschland. Das heißt, gefühlt hat man von außen, als jemand, der jetzt nicht so tief in der Wurfszene drin ist, aber als einer, der natürlich in dieser Zeit aufgewachsen ist, in dieser Sportart, das Gefühl, da ist wahnsinnig viel Expertise, also sprich auch wahrscheinlich Trainer, die das vermittelt haben, an gewissen Stützpunkten oder so, verloren gegangen. Und man konnte auch keine Kids mehr dafür begeistern, und du hast das schon sehr eindrücklich geschildert, man hat vielleicht vielfach einfach so gesagt, ja, wirst Läufer, Sprinter, wenn das nichts wird, wirst du mal Sprung, und wenn gar nichts passt, dann probier doch mal mit Werfen so ungefähr, so als letzter Notnagel. Siehst du das Problem strukturell quasi in der Basis sozusagen, dass es ganz viele Leichtathletik, Trainer, Lehrer, die selber diese Sportarten gerne ausgeübt haben, nicht mehr gibt? Oder sagst du, das ist nur ein Grund, dass es halt auch einfach als Sportart nicht mehr sichtbar ist? Also, dass wir diese Erfolgsstories aktuell nicht mehr haben, die man dann halt auch sehen kann im Fernsehen?
Also puh, sag ich erstmal, ne? Weil ich könnte eigentlich zu jedem Satz, zu jedem Wort 2 Stunden jetzt was sagen. Aber der Reihe nach, ich muss mal ein bisschen sortieren. Also erstmal würde ich mal vorschlagen, dass wir nicht immer davon sprechen, wie toll es früher war. Ja? Das war anders. Es war nicht besser und nicht schlechter. Wir haben jetzt andere Zeiten. Wenn jetzt, ich sag mal, 25 marokkanische Fußballer in einer der Top 5 Ligen in Europa spielen, dann muss man sich nicht wundern, dass die Nationalmannschaft auch gut ist. Ja? Und wir hatten damals im Hammerwurf als Beispiel, waren die Russen vorne, dann kamen die Ungarn, die Deutschen natürlich und dann war es das irgendwie. Und als ich dann aufgehört hatte, dann war einer aus Katar dabei, Italien, Griechenland und so weiter. Die Amerikaner haben nachgezogen. Also man darf auch nicht glauben, dass wir im Status wie vor 50 Jahren mit 5 Nationen bei Weltmeisterschaften auftreten und damit im Mundialspiel auch vorne sind. Also wir waren jetzt, glaube ich, ein bisschen unter ferner Liefen bei der U20-WM, trotzdem Europa Platz 1 sozusagen, Nationenwertung. Es verliert sich alles. Wir können nicht mehr erwarten, dass wir bei einer Weltmeisterschaft Olympische Spieler 20 Medaillen holen. Dafür ist die Konkurrenz zu groß. 180 Nationen machen mit und die schlafen alle nicht. Wir haben ja auch die letzten Jahre Entwicklungstrainer hingeschickt und was weiß ich alles. Also auch die deutsche Fußballnationalmannschaft als Beispiel, weil wir immer Fußball als Maßstab nehmen, wird sich daran gewöhnen müssen, dass sie vielleicht auch nur noch alle Jubeljahre mal ins Halbfinale vorrutschen. Das ist, und dass sie in der Vorrunde ausscheiden, ist jetzt keine Ausnahme mehr. Das ist auch ganz normal letzten Endes. Wir haben einfach ein größeres Wettbewerbsumfeld. So, das heißt aber nicht, dass wir praktisch das hinnehmen sollten, sondern wir müssen unsere Chancen suchen, wir müssen Effizienz zeigen. Und wir haben wenig Ressourcen. Und wir haben natürlich, wenn man ganz unten anfängt, man sieht das ja im Schulsport, oder ich sag mal, wenn man ein bisschen Sporthistorie, Sportgeschichte bemüht, wie sahen denn die Strukturen vor 50 Jahren aus? Da hatten wir einen Trainer in einem Verein, der hat alles gemacht. Der war auch Abteilungsleiter. Ja, das gibt's gar nicht mehr. Wir haben sozusagen eine Gewaltenteilung. Trainer ist Trainer, Funktionär, Stichwort, Funktionär ist Funktionär oder Vorstand. Und da muss man auch genau hinschauen, dass es alles reibungslos funktioniert. Und wir reden vom Leistungssport, aber ich glaube, wir haben zu 98% in den deutschen Leichtathletikvereinen keine Einstellung, keine Haltung zum Leistungssport. Es sind diejenigen, die Entscheidungen verantworten, auch in den Landesverbänden, auch im Bundesverband, auch in den Großvereinen. Das sind nicht unbedingt mehr Leistungssportler, ehemalige Leistungssportler. Wenn ich mir die sogenannten Landesfürsten anschaue oder Fürstinnen über die 20, mittlerweile noch 19 Landesverbände, dann komme ich da auf 80 Leute und dann sind das vielleicht 2, 3 ehemalige Leistungssportler. So. Das heißt, wir müssen erstmal wieder lernen, Anspruch und Wirklichkeit. Wenn wir Medaillen haben wollen, dann müssen wir eben auch praktisch diesen Leistungssportgedanken in uns tragen und auch gucken, was man dafür eigentlich investieren muss, was wir brauchen. Jetzt bist du bei dem Thema Finanzierung kommerziell. Ich sag mal, beim FC Bayern München guckt auch keiner rauf, ob es sich um einen Defensivspieler handelt oder einen Stürmer oder einen Torwart. Ja, und bei uns guckt sich jeder an, ist es ein Werfer, ein Springer oder Läufer. Wenn wir mal dahin kommen und uns, sage ich mal, auch besser vermarkten und verkaufen und auch die Clubs sich besser verkaufen würden, dann wären sie auch in einer anderen Position und dann hätten sie auch sozusagen ihre Mitglieder als Top-Athleten, egal welche Sport, welche Disziplin, aber sie werden als Marke sichtbarer werden. Wir haben uns aber als Club völlig ins Hintertreffen bringen lassen, genauso wie wir in der Infrastruktur uns als Leichtathletik-Sportart ins Hintertreffen gebracht haben, die Jahrtausendwende. Die einzigen großen Stadien mit Rundbahn sind Berlin und Hamburg, Berlin und München, weil das denkmalgeschützte Gebäude Sonderbauten sind sozusagen. Ansonsten haben wir uns da auch leichtfertigerweise vom Hof jagen lassen, in Anführungszeichen. So, und wenn ich jetzt mal schaue, damals, ne, vor 30, 40, 50 Jahren, da kam man noch zurecht mit einem Mitgliedsbeitrag von 10 D-Mark im Monat. Und da haben viele Vereine im Grunde genommen jetzt auch gepennt und sich nicht getraut, schlichtweg ihre, ich sag mal, einzige Einnahmequelle, Mitgliedsbeiträge einfach mal zu erhöhen. Wir dümpeln immer noch bei 10, 12 Euro im Monat rum. So, wenn ich jetzt einen Leichtathletik-Start mache, ist das Ding schon weg. Ja, das kostet schon. DM, Cross, ein Start, 21 Euro. So, dann noch Unterkunft etc. So, das heißt, viele Vereine sind abgebrochen, weggebrochen vom Leistungssport, Wettkampfsport, weil sie sich schlichtweg nicht leisten können. So, jetzt haben wir da eine Konzentration auf wenige Vereine, die ja noch in dem Etat was haben, weil sie noch einen größeren Sponsor aus der Stadt bekommen haben und dann haben sie auch einen Leistungssportetat. Aber davon geht schon relativ viel wieder weg für Fixkosten, Personalkosten, weil man ja parallel, ich sag mal, die Geschäftsstelle aufgebaut hat, hauptamtliche Strukturen geschaffen hat und so weiter und so fort. So, wenn ich jetzt mal die Relation nehme, wenn ich mal alle Vereine, die in irgendeiner Weise einen Top-Athleten bei sich haben, mit einer Athletenvereinbarung, auch einer gewissen finanziellen Unterstützung, addiere in ganz Deutschland, dann komme ich gerade mal auf den Etat eines Drittliga-Fußballclubs. Wenn überhaupt, dann komme ich eher auf den Etat eines Regionalligisten im Fußball. So, und da sage ich mal, müssen sich die Vereine auch selber mal hinterfragen. Haben sie eigentlich genug getan, versucht, um auch ihre, ich sag mal, Einnahmequellen zu erhöhen? So, wir haben ja eine Situation, da beherrschen uns die Sportartikelhersteller und da beherrschen uns mittlerweile ganz kleine Unternehmen mit Zusatzernährung etc. Und alle sind total froh als Top-Sportler, wenn sie mal 50 Euro oder Sachmittel bekommen oder ein Paket bekommen. So, und das führt natürlich dazu, dass wir auch gar nicht diese, ich sag mal, sich Selbstbewusstsein mal haben unter den Top-Leuten. Und dann sagst du auch noch ein Thema, ich meine, jetzt kommen wir so ein bisschen hier querbeet, aber ein Thema ist auch, wir brauchen auch, ich sag mal, Charaktere. Ja, wir brauchen Charaktere. Wir brauchen auch welche, die im Grunde genommen selbstbewusst sich zeigen und auch einen Unterhaltungswert haben. Ein Athlet, auch bei uns aus meiner Sicht, ich denke da sehr unternehmerisch, wir haben zwei Wertbestandteile beim Athleten, die sportliche Leistung. Plus die kannst du im Grunde genommen nicht höher machen, als sie ist. Wenn wir nur ein, zwei Highlights im Jahr haben, dann habe ich da punktuell, singulär, zwei Wochen medialen Wert. Ja, das ist nicht viel. So, aber sie haben einen Unterhaltungswert, einen medialen Wert, sind Markenbotschafter. So, und das muss man auch ein bisschen mehr ausspielen. Darf natürlich nicht, ich sag mal, extreme Versionen annehmen. Ich muss jetzt keinen Influencer basteln. Letztendlich müssen sie Sport treiben und dürfen sich auch nicht ablenken lassen. Als wir früher internationale Meisterschaften hatten, da war nach dem Wettkampf tote Hose. Da sind wir noch gemeinsam ins Hotel gegangen, haben noch ein bisschen über den Wettkampf gegrübelt und dann sind wir schlafen gegangen, ja. Oder haben noch irgendwas irgendwie ein bisschen gefeiert in einem kleinen Rahmen. So, heute ist der Wettkampf noch nicht mal vorbei und schon hängt jeder am Handy und postet sich, ja, so und macht Stories. So, und das ist natürlich, ja, das, sag ich mal, muss man sich auch nicht wundern, wenn ich jetzt mal ein bisschen sehr weit aushole, dass wir auch dass wir ein schwaches Immunsystem haben und verletzungsanfälliger sind, wenn ich dem Körper keine Regenerationszeiten gönne und ständig, auch das Gehirn ist ein Organ, und ständig belaste. So, aber da komme ich jetzt zu weit weg. Reden wir von Kommerzialisierung. Ich sage, wir müssen einfach uns selber hinterfragen und ein bisschen selbstbewusster auftreten und auch, ich sag mal, im B2B-Kontext, also auch gegenüber der Wirtschaft, denn woanders kriegen wir keine Gelder her, auf uns aufmerksam machen, dann müssen wir auch die Sprache sprechen und das ist Reichweite, Bekanntheit, Image, emotionale Bindung, Zielgruppe etc. So, und dann, warum, also wer kann das machen, wer macht das? Und da haben wir im Grunde genommen noch nicht die personalen Ressourcen ins System integriert, die das entsprechend auch aufgreifen und dann auch bedienen. Aber da haben wir eine große Chance. Das andere ist eben von der Disziplinvielfalt her, wir müssen uns auch mal darüber Gedanken machen, dass auch im Mittelbau, sage ich mal in der Jugend, die Sprungtrainer, die Wurftrainer gleiche Chancen haben in der Talentsichtung bei 14-, 15-Jährigen und nicht hinten angestellt werden. Dass es so ist, führt natürlich zu Frustration, Resignation und deswegen haben wir ja also mehrheitlich auch eben nur noch Sprinttrainer im System. Und wenn wir dann noch die, und das hast du auch angesprochen als Thema, der Wissenstransfer zwischen den erfolgreichen Trainern. Wir waren früher auch absolut gesehen, waren wir besser, im Verhältnis zur Konkurrenz auch, aber die hat sich ja verändert. So, wir waren erfolgreich und man hat sich aus meiner Sicht zu lange dann auch darauf ausgeruht, dass dieser Erfolgstrainer eben das Kind, das schon alles schaukeln. So, und dann sind sie aber mittlerweile im Ruhestandsalter. Man hat 20, 30 Jahre keinen richtigen Wissenstransfer gemacht und jetzt haben wir praktisch die Situation, dass 25-jährige Bachelorstudenten Bundestrainer werden. Ja, so, ohne mal einen Athletenzyklus zu überleben oder überhaupt durchgeführt zu haben. Und dann haben sie natürlich schon, ich sag mal jetzt, soll gar nicht irgendwie jemanden persönlich treffen, aber ganz allgemein, psychologisch betrachtet, haben sie ihre Schulterklappe. Und dann ist es nicht mehr selbstverdienlich, wenn sie dann noch sozusagen sich in den Austausch begeben und dann auf Augenhöhe sich mit dem Heimtrainer unterhalten, was ja auch nicht stattfindet in den meisten Fällen. So, und dann haben wir auch keine Lernkurve mehr. Und dann muss man sich auch nochmal fragen, warum denn, ich sag mal, die Mehrheit von den Bundeskader-Athleten auf einmal nicht mehr sich verbessern oder schlechter werden. So, das, wie gesagt, ich will da keinem zu nahe treten. Das ist systemimmanent, systembedingt. Und wir müssen da eigentlich eine viel weitere Flanke öffnen. Wir müssen den oder sollten auch den Beruf Trainer, die gibt's ja überhaupt nicht. Also keiner studiert heute an der Sporo in Köln oder sonst wo, weil er jetzt Trainer im Schwimmen, Turnen oder Leichtathletik werden will. Das passiert überhaupt nicht, weil es nicht interessant ist. Und wenn einer sich dort seine Finanzen da, sag ich mal, reinholt, dann sind das meistens Mischfinanzierungen. Und dann ist er in so einer Sandwich-Position, dass er ein Trainingslager macht mit einer Truppe Heimtrainer, eine Truppe Landestrainer, eine Truppe Bundestrainer. So, da kann man ja keinem gerecht werden. Aber um das einmal jetzt noch, bevor ich jetzt noch eine Stunde rede, einmal abzuschließen, ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir, wenn wir über Leistungssport sprechen, die wenigsten verstehen, was das bedeutet. Auch aus der Perspektive des Athleten selbst. Na, du hast es auch angesprochen, wenn ich mit der Schule aufhöre und ich entscheide mich für einen Leistungssport, dann heißt es gleichzeitig, ich entscheide mich dafür, mich selber zu finanzieren. So, und das kann es nicht sein. Wir können uns nicht abhängig machen von Sporthilfe und Kaderstatus, denn jedes Mal, wenn die Kaderliste rauskommt und einer ist rausgeflogen, weil er verletzt war oder einer kam nicht rein, weil die Nase nicht passte oder so, werden davon die meisten sagen, ich höre auf. So, und dann haben wir Teilnehmerfelder von 4, 5 in manchen Disziplinen, 4, 5 Teilnehmer bei deutschen Meisterschaften. Und das auch nicht. Ja, also das ist nicht motivierend. Und dann habe ich die Situation, dass sich die wenigsten Top-Athleten dann an bestimmten Zentren konzentrieren. In der Peripherie habe ich keine mehr. Und wenn ich in einem Verein die 12-, 13-, 14-Jährigen trainiere und da läuft keiner in der U18, U20 rum, geschweige denn Männer und Frauen, dann denken die auch, die Welt hört mit 14 Jahren auf und die Leichtigkeit hört auch mit 14 Jahren auf. So, das ist sehr komplex, das Ganze, aber man muss eben auch alle Bälle hochwerfen und alle Bälle bespielen.
Also wenn wir das mal strukturell an der Fördersituation aufmachen, mit der du jetzt ja geendet hast. Der deutsche Sport setzt ja sehr, sehr stark, jetzt nicht nur die Leichtathletik, sondern insgesamt der deutsche Sport, auf die öffentliche Förderung auf unterschiedlichen Ebenen. Die Diskussion geht ja auch vom Deutschen Sportbund ausgehend dahin, wie hoch ist der Zuschuss des Bundes? Wie hoch ist die Leistung, die aus Bundespolizei und Bundeswehr kommen kann? Ich nehme das gar nicht wahr, dass dieses Bewusstsein, wir müssen erstmal selber uns entsprechend finanziell und strukturell aufstellen, dass wir Leistungssport möglich machen können. Diesen Ansatz sehe ich gar nicht. Den sehe ich schon im deutschen Sport nicht und den sehe ich, weil es halt ja nur runtergebrochen ist, auch nicht bei den großen Sportverbänden. Sondern es ist immer, ja, wir kriegen zu wenig Geld. Ja, der Staat muss mehr. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland unterfinanziert im Sport wäre. Ja, nur auch mal für euch zu Hause. Es ist nicht so, dass es keine Mittel gäbe, die für den Sport genutzt werden können. Das sind über 300 Millionen an direkter Förderung aus dem Bundesinnenministerium. Das ist eine. Über den ganzen deutschen Sport. Dazu kommen Größenordnung sicher nochmal dasselbe, vielleicht sogar ein bisschen mehr, in Form von mittelbaren Unterstützungen Bundespolizei, Bundeswehr. Das ist jetzt auch im Vergleich zu anderen Nationen eine relativ große Unterstützung aus dem staatlichen Bereich heraus. Aber die kommt ja nicht da an, wo sie ankommen soll, nämlich bei den Athletinnen und Athleten. Also entweder sagen wir, okay, wir koppeln uns raus aus diesem System und gehen den Weg des eigenen Unternehmertums. Oder wir gucken uns diese Strukturen an und müssen sagen, sorry, aber irgendwo versickert, versandet, diffundiert hier so viel Etat, dass er überhaupt nicht mehr zielgerichtet ausgegeben werden kann. Denn weder gibt es vernünftig abgesicherte Trainerinnen und Trainer, noch gibt es vernünftig abgesicherte Sportlerinnen und Sportler. Weil jeder dort lebt letztlich auf eigenes Risiko. Ja, klar, wenn ich bei einer Bundeswehr bin, auch diese Stellen sind an den Kaderstatus gebunden. Wenn ich dann nicht mehr drin bin, dann habe ich eine kurze Übergangsfrist und dann muss ich diese Stelle verlassen. Ja, also das sind so Strukturen, die ja in Abhängigkeiten führen, aber nicht zielgerichtet Leistung ermöglichen sollen. Weil darum muss es ja letztlich gehen. Ne? Du hast das, Klaus, gesagt. Ich habe schon das Gefühl, dass das Verständnis, wie moderner Leistungssport funktioniert, jetzt gar nicht bei den Leuten auf der Tribüne oder am Fernseher muss das gar nicht da sein, sondern bei den Leuten im Sport nicht existiert.
Ja, also absolut. Also wir sitzen da und glauben, wir sind ja berechtigt und haben das Recht, dass wir Gelder bekommen, von wem auch immer. Ja, das ist aber kein Selbstläufer. Kein Entweder-Oder, sowohl als auch. Wir nehmen das eine natürlich mit, ja, also die staatlichen Zuschüsse oder Mittelverwendungen über Landessport etc. Aber das reicht für den Leistungssport nicht aus. So, da müssen wir letzten Endes uns selber hinterfragen und auch sagen, wie kann ich jetzt eigentlich andere Finanzmittel akquirieren. Und das läuft eben nicht innerhalb des Systems, über Staat, Stadt oder Verband oder so. Da muss man sich selber kümmern. So, und wenn ich Leistungssport sage, dann ist es eben auch Leistungssport und das heißt auch Leistungsmanagement im Grunde genommen. Und da muss ich eben auch dafür Sorge tragen, dass ich die finanziellen Rahmenbedingungen schaffe. Und das kann ich nicht sozusagen immer nur dem Athleten zumuten, das selber irgendwie hinzubekommen. Weil dem fällt auch nicht viel ein, außer dass er jetzt, sag ich mal, noch einen Minijob in der Gastro macht oder so, ja, oder wie auch immer. Das ist aber alles zu wenig. Und das, ich sag mal, das Grundproblem oder eines der Grundprobleme ist auch, wir hatten früher immer auch gewählte Präsidiumsmitglieder, Vorstände in Großvereinen, in Vereinen, in Verbänden. Die haben auch ein Auge drauf geworfen und, ich sag mal, operativ, wie es so schön heißt, mitgewirkt. Dann kam irgendwann mal die Zeit, Jahrtausendwende, wo dann die auch sagten, naja, Work-Life-Balance etc., ich stelle mich gerne zur Wahl, aber ich mache das nicht mehr. So, und dann hieß es dann, ja, wir haben doch hauptamtlich in der Geschäftsstelle, dann sollen die das doch machen. So, ja, und dann guckt man noch, hat man vielleicht noch, ich sag mal, ein bisschen mit Humor, hat man noch ein bisschen gegoogelt, was jetzt ein Vorstand in der Wirtschaft verdient und hat das Gehalt auch angepasst. So, aber wenn ich in meinem Unternehmen sage, ich habe jetzt hier keine Ressourcen mehr frei und möchte das nicht und jetzt übernehmen mal die Minijobber und Teilzeitkräfte das Ruder, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich auch nicht mehr erfolgreich wirtschaftlich bin. Und so haben wir im Grunde genommen uns selber sozusagen im Management, in Anführungszeichen, ja, mit Personen sozusagen ausgestattet, die, Ausnahmen gibt es immer, aber ich sag mal, für die ein Führen strategisch und auch ein Analysieren und Beobachten und Handlungsableitungen und so weiter völlig überfordert waren oder überfordert sind. Ja? Das kann es nicht sein. Das passiert, sage ich mal, oder das funktioniert im Fußball, das ist ein Selbstläufer, dass da ein ehemaliger Athlet, der noch ein BWL-Studium gemacht hat, da reinkommt, aber auch da ist man nachher nicht mehr in der Harmonie, siehe Olli Kahn, ja, der auch was anderes machen wollte, aber das hat dann nicht funktioniert, aber das ist ein ganz anderes Terrain. Wir sollten uns tatsächlich mal ein bisschen hinbegeben und gucken, wie wir im Grunde genommen auch professionelle Strukturen tatsächlich auch ausstatten mit Kompetenz. So, und dann bin ich auch beim nächsten Thema, diese ganze Vereinslandschaft. Also Ehrenamt gut und schön und Vereinsstruktur gut und schön, aber das ist nicht kompatibel mit Leistungssport, nicht mit Hochleistungssport. So, und wenn ich das konsequent durchtreiben will und nicht, sag ich mal, in jeder Stadt versuche, da 5 Vereine hochzuhalten und noch 3 Schützenvereine und so weiter, sondern mal ganz systematisch hingehe und sage, wie können wir einfach effizient das Thema lösen, dann müsste es eigentlich in einem Standort mit einem Einzugsbereich von 3 Kilometern einen einzigen Mehrspartenverein geben und dann müsste es pro Sportart in einer Metropolregion auch nur einen Club, einen Verein geben. So, aber wenn da 5 Vereine mit Mühe und Not gerade mal über Wasser sich halten, weil sie gerade noch jetzt irgendwie Mami und Papi gewonnen haben als Kassenwart, damit das überhaupt läuft, so können wir da im Grunde keine professionellen Strukturen schaffen.
Da bin ich bei dir. Also ich denke, ich versuche das ein bisschen an Regensburg auszurichten. Als ich damals zum Studieren nach Regensburg kam, es gibt hier natürlich auch diverse unterschiedliche Leichtathletikvereine. Es gibt aber eben auch eine LG, die damals sich eben auf die Fahnen geschrieben hat, da irgendwo, ich sag jetzt mal, leistungssportliche Strukturen zu schaffen und ein leistungssportliches Umfeld, dass Athleten sich weiterentwickeln können. Und ich weiß nur, dass ich, als ich damals 2007 hierher kam, noch nicht jetzt wahnsinnig viele Mittel da waren. Es war schon ein bisschen Geld da, auch regionale Partner, ein bisschen versucht, sich auch dieses Profil zu geben als ein Verein, der Leistungssport fördert. Ist auch nicht immer. Es gab schon Zeiten, da war das gar nicht so en vogue, ne, dass man gesagt hat, ich möchte Leistungssport machen. Das war dann immer so ein bisschen, oh ja, wir wollen eher auch regionale Partner, wir wollen eher so Breitensport unterstützen. Leistungssport ist auch ein bisschen zu krass irgendwie und wir wollen ja keine Kinder unter Druck setzen und sowas. Das hat sich dann gewandelt, weil da dann das eingetreten ist, was du ja auch schon ein bisschen gesagt hast, was man irgendwie braucht. Ne? Du hast dann ein Modell gehabt, um Talente zu sichten, also auch, dass man in die Schulen geht und da sagt, hey Leute, Leichtathletik ist cool, kommt doch mal bei uns vorbei. Du hast dann so eine Jugendsparte gehabt und dann diese Basis, da war ich dann Anfang 20 und einige andere Akteure, die dann damals hier waren, die schon auf nationaler Ebene erfolgreich waren, Top 3 bei deutschen Meisterschaften, irgendwie international im U-Bereich noch U23 unterwegs. Und nach 2-3 Jahren hat man festgestellt, es wurde natürlich viel darüber berichtet, auch regional, und das ist dann auf einmal eine sehr lebendige und attraktive, wie soll ich sagen, Sportart geworden. Also es gab dann irgendwann tatsächlich von selbst wieder Zulauf in die Leichtathletik-Abteilungen. Und dadurch, dass du, das ist ja das Besondere, finde ich, noch an der Leichtathletik, also das ist was ich immer sehr geschätzt habe. Kurt Ring hat mir damals mit auf den Weg gegeben, da war ich Anfang 20, er hat gesagt, man kann sich nicht aussuchen, ob man Vorbild ist, aber man sollte alles in seiner Macht stehende tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und was er damals, glaube ich, sagen wollte, ist, dass natürlich, wenn irgendwie Kids kommen mit 12, 13, 14, 15 und die sind auch 3, 4, 5 Mal, klar, wir haben damals schon 12, 13 Mal die Woche trainiert, aber die Vereinshauptkernzeiten, wo auch der Rest da ist, sollten auch wir da sein, dass man sieht, wie man da trainiert, weil das natürlich einen Impact hat auf die Generationen, die dann da heranwachsen und dann zum Beispiel auch Teile des Trainings gemeinsam gestalten können. Das hat damals gut funktioniert. Es ist aber natürlich so, für viele von uns damals, wir waren in erster Linie alle mal noch Studenten, bis dann mit Mitte 20 bei mir auch das Ding war, entweder ich setze jetzt nochmal alles auf eine Karte hinsichtlich Olympischen Spielen oder nicht. Es gab schon damals, es war schwierig, glaube ich, sich außerhalb von den, ich sage jetzt mal, Verbandsstrukturen einen Weg zu finden, weil trotzdem, Regensburg war damals relativ gut finanziell aufgestellt, weil sie auch viele Events gemacht haben, also auch größeres Leichtathletik-Sportfest etc. pp., um Gelder zu akquirieren. Es gab aber, ich glaube, in ganz Bayern hätte ich jetzt mal gesagt, ja, Stadtwerke München gab es noch, aber die hatten damals auch Probleme finanziell. Quelle Fürth praktisch inexistent, also nicht mehr, also ein Schatten von den Glanzzeiten sozusagen. Und das waren ja alles Vereine, die eine richtig krasse, wie soll ich sagen, auch Historie hatten. Das war dann schon irgendwie auch ernüchternd. Jetzt zu dem Punkt, wo du vorher gesagt hast, Kaderstatus und sowas, das habe ich also für mich jetzt, wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre Leistungssport rekapituliere, Kaderstatus, hohe Fluktuation im Wechsel von Bundestrainern, die verantwortlich sind für Disziplinbereiche und sich ständig ändernde, ich sage jetzt mal interne Strategien, mache ich bewusst in Anführungszeichen, ihr könnt das zu Hause nicht sehen, weil Strategie beim DLV ist, also ja, weiß ich nicht, ob der immer eine da ist, aber es wird immer gern so verkauft. Das ist keine Planungssicherheit für junge Menschen und die Athleten. Und man muss ja trotzdem mal sagen, okay, es gibt ein Leben nach dem Sport, keiner in der Leichtathletik, die wenigsten zumindest, werden irgendwo Multimillionäre werden, aufgrund ihres sportlichen Erfolgs, wie die Fußballer, die später dann keinen Job mehr ausüben müssen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin bereit, einen Großteil meiner Jugend und natürlich auch vielleicht mal ein bisschen mein späteres Berufsleben on hold zu stellen, finde ich, verdient man vielleicht schon ein gewisses Vertrauen eines Verbandes, sprich, dass man dann auch sagt, Junge, wir setzen den nächsten Olympiazyklus auf dich. Oder du bist einer von uns, dass du die nächsten 4 Jahre keine Gedanken machen musst, wie deine Miete bezahlst, solche Sachen. Das gab es zu meiner Zeit nie. Es war, wie es heute auch noch teilweise ist, wir sind ja immer noch nah dran an den Akteuren, die momentan aktiv sind. Du weißt teilweise nicht im November, ob du im Kader verbleiben wirst oder nicht. Und teilweise werden dann Richtlinien rausgegeben, irgendwie, wenn das die laufende Saison schon irgendwie ist. Und da frage ich mich doch, das ist doch eine Kernaufgabe eines Verbandes. Wieso schaffen die es nicht, das seriös umzusetzen als ein Verband, der, glaube ich, die größte Geschäftsstelle, hauptamtliche Geschäftsstelle hat, aller Sportverbände in Deutschland? Ich will jetzt nicht, dass du dich unbeliebt machst. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis aktuell zum DLV ist, aber ich sag mal, eine vielleicht ehrliche Einschätzung deiner Seite zu dem Thema, wie aktuell aus Verbandsseite Leistungssport in Deutschland in der Leichtathletik gesteuert wird.
Also ich habe jetzt wenig Einfluss darauf, wie man über mich denkt und redet. Ich halte immer das Transparenzprinzip für gut, ja, Offenheit, miteinander sprechen, aufeinander zugehen und auch sich austauschen und nicht mit irgendwelchen irrationalen Hypothesen um sich werfen und so weiter und so fort. Aber völlig wurscht. Also was wir machen hier über Cologne Athletics, vor 3 Jahren ins Leben gerufen und jetzt im Franchise-System ausgeweitet auf mehrere Standorte und das wird ja auch noch weitergehen, ist ja, verstehe ich, als Bereicherung, als Ergänzung zum jetzigen aktuellen Ist-Zustand, sage ich mal. Es ist keine Konkurrenz, aber wir sind sowieso aus meiner Sicht in der Leichtathletik über Vereine nicht in Konkurrenz. Aber das ist natürlich in den Köpfen vieler drin, dass man als Konkurrenz sich sozusagen auch sieht oder andere als Konkurrenten betrachtet. Aber wir haben das nicht. Wenn die Top-Athleten größer werden und stärker werden und schneller werden, dann starten sie international sowieso für das DLV-Nationaltrikot und nicht für den Verein. Ja, und innerhalb der Landschaft, Vereinslandschaft sind die Top-Athleten haben sowieso ein Regionalitätsprinzip aufgeteilt, sag ich mal. Also wir haben da eigentlich aus meiner Sicht keine Konkurrenz und wir sollten alle froh sein, dass wir überhaupt Athleten fördern und dass sie gut sind, egal welches Vereinstrikot sie anhaben. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es denen auch gut geht und dass sie Planungssicherheit bekommen. Das ist genau der Punkt. Ein Top-Athlet, der nach der Schule und auch vielleicht mit Auszug, weil er studiert, nicht mal zu Hause ist, etc., nur noch auf Sicht navigieren kann. Und zwar auch innerhalb einer Saison quasi. Wenn er verletzt ist, dann muss er sagen, ich muss auf jeden Fall doch noch einen Wettkampf machen, warum die Norm und so weiter. Ja, also nur auf Sicht navigiert, keine Planungssicherheit hat, das ist gruselig. Ja, das geht überhaupt nicht. Da kann man auch nicht langfristig planen. Ich sage immer, Leute, ihr habt jetzt hier das Potenzial, ihr könnt 10 Jahre Leistungssport machen, genießt die Zeit, haut alles rein, danach könnt ihr 40 Jahre auf der Couch sitzen und sagen, wie geil die Zeit war, aber die Zeit kommt nicht nochmal. Also, und ich versuche den Weg zu ebnen, dass sie wirklich frei im Kopf sind. Ja, nicht nur an der Börse, sage ich mal, spielt Psychologie eine große Rolle, auch in den Köpfen der Athleten. Und die brauchen keine Nebenschauplätze und irgendwelche Magengeschwüre, weil sie wieder irgendwo hingehen, wo sie nicht sich wertgeschätzt fühlen, etc. So, was der DLV macht, was er vorhat, wie er das Thema aufgreift, da denke ich mal, bisher hat man den Eindruck eher gewinnen können, dass die da auch nur auf Sicht navigieren nach dem Motto, da kommen ja welche nach. Also, ne, so, wenn wir da welche verlieren, dann kommen ja welche nach. Jedes Jahr wird der Kader wieder neu geschnitzt, NK1, NK2 und so weiter und jedes Mal sind welche drin. Das läuft ja alles so und dann muss man sich selber halt den Weg bahnen und ich weiß es ja auch aus Erfahrung, aus Gesprächen heraus und die Haltung ist ja auch teilweise auch im sogenannten Großverein so, ja, wenn du Leistungssport machst, dann kümmere dich mal, ne? So, mach da mal dein Hobby zum Beruf, aber Beruf ist ja in Anführungszeichen ist nichts. So, das ist natürlich, sag mal, da muss man ein bisschen unternehmerisch rangehen und dann brauche ich auch die Planungssicherheit, brauche ich auch den Etat, ja, wenn ich da mich irgendwie festlege. So, aber die Situation ist so, wenn ich nicht gerade bei der Bundespolizei bin, ja, wo ich eine größere Ausbildungszeit habe und dann verbeamtet schon drin bin, auch nach meinem Leistungssport drin bin, dann habe ich es natürlich immer parallel, aber selbst bei der Bundeswehr als zweitgrößter oder größter Sponsor des Leistungssports für Amateursport, sage ich mal, ist es ja so, dass ich auch alle zwei Jahre die Leistung nachweisen muss und bleibe mich da auch raus. Ja, so. Kader ist auch jedes Jahr das Thema. Da gibt es auch keine Garantie, dass man sagt, du bist jetzt 3 oder 4 Jahre im Kader, koste was es wolle, ja, sondern einfach nur von Jahr zu Jahr. Dann auch relativ spät, wo wir auch mal sagen, ja, die Kaderlisten werden irgendwann dann kommen und dann muss man sich auch wieder umändern und so weiter. Also es ist sehr viel Dynamik, Bewegung, Unsicherheit, Planungsunsicherheit drin und das ist nicht, sag ich mal, produktiv und konstruktiv für den Leistungssport, den man dann ausüben möchte. So, da muss man ran, muss man einfach mit Lösungen finden und ich kann es nur nochmal bekräftigen, was auch Ralf vorhin sagte, wir haben einfach nicht dieses Selbstverständnis, diese Haltung, diese Einstellung, dass wir selber aktiv was machen müssen, uns selber kümmern müssen. Wir sitzen da und hoffen und glauben, dass andere es für uns richten werden. So, und das funktioniert nicht. So, und wir haben einfach, das war auch damals schon, als ich Athlet war, das war eher vielleicht spaßig gemeint, aber es war auch ein Spiegelbild der, ich sag mal, echten Einstellung. Jetzt wieder Athlet, Trainer, Funktionär, da waren wir dann in Rom bei einer internationalen Meisterschaft und dann sagen 2 Funktionäre, es könnte ja so schön sein, wenn es nicht die Athleten gäbe. Ja, könnte ja hier so schön sein, wäre ja wie Urlaub, aber scheiße, ich muss um 8 Uhr schon da irgendwie was Unterlagen einholen und so weiter. So, aber wir haben diese und wir haben in dem System aus meiner Sicht, sei es in der Vereinsstruktur und sei es auch in der Verbandsstruktur eher ein, ich sag mal, funktionärszentriertes System und kein Athleten- und Trainerzentriertes System. Wir sind am Ende der Nahrungskette, sind die Trainer und auch die Athleten. Und da sind viele vorher, und das war auch das Verteilungsthema vorhin, was Ralf angesprochen hat, viele vorher, die abgrasen und wo ich sage, die hat man dann manchmal das Gefühl, die leben nicht für den Sport, die leben halt vom Sport und nicht immer finanziell, sondern auch psychologisch. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und das ist auch der Nachteil dieses Ehrenamtsgedöns in Anführungszeichen und der weniger Mittel und dadurch auch nach dem Motto, wer sich meldet, wird genommen. Ja, wer sich auf den Posten meldet, wird genommen, ohne Qualitätskontrolle und damit haben wir, ich sag mal auf gut Deutsch, so viele Eierköpfe im System, die das Ganze als ihr verlängertes Wohnzimmer betrachten, als verlängerten Garten und da praktisch nur noch aus eigener Motivation heraus ihre Rolle da praktisch ausgestalten und das kann es nicht sein. Und deswegen sage ich mal ganz in der Konsequenz, wenn wir wirklich was ändern wollen, positiv ändern wollen, dann muss auch klar sein, dass wir das nicht mit allen, die jetzt im System sind, machen können. Ja, da fehlt die Einsicht, da fehlt die Einstellung und die sind auch nicht therapiefähig. Insofern sage ich jetzt mal, muss man eben auch ganz konsequent nicht nur auf die Strukturen und Systeme achten, sondern auf die Beteiligten, auf die Protagonisten, auf die Menschen, die dahinter stecken. Das betrifft aber auch den Trainerstab. Für mich ist es ganz wichtig, dass der Sport ein Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung ist, dass es motivationsfördernd ist, dass der Athlet selbstständig wird. So, und gucken wir uns mal an, jetzt kommt ein Athlet aus dem Heimatverein irgendwo in den Bundeskader, weil er gute Leistung bringt, dann wird er angelockt vom Bundestrainer zum Bundesleistungsstützpunkt oder vom Großverein, der hat noch nie einen Mietvertrag unterschrieben, noch nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben und wird dann mit einem 30-seitigen Paper als Athletenvereinbarung konfrontiert, wo er Seele und Leib verkauft, Persönlichkeitsrechte, alles, ich sag mal, für 75 € im Monat. Ja, er sitzt da alleine, 2 Stunden Gespräch, gegenüber sitzen 3 aus der Geschäftsstelle oder 3 aus dem Vorstand und noch ein 4. Ja, was ist denn das für eine Sozialisierung? Und so wird der Athlet sozusagen da empfangen. Ja, so. Und das öffnet Türen und Angel. Ja, also da öffnet sich alles. Und ich habe jetzt zuletzt sogar, das ist ja auch schon die nächste Verwerfung in Anführungszeichen, mitbekommen, dass es da eben auch ein System gibt, dass sich welche als Sponsoren verstehen, dem Athleten irgendwie 150, 200 Euro im Monat versprechen. Keiner weiß genau, was es überhaupt bedeutet, was ein Unternehmen und so ist, eine Einzelperson. Ja, und man ist natürlich als Athlet froh, dass man jetzt irgendwie noch einen Cent, einen Euro irgendwo reinholt, ja, so. Aber das dahinter, was dahinter steckt, ist nichts anderes, als dass man dann erwartet, dass man dann eben 2-mal im Monat noch ins Restaurant geht und Privatkontakt hält, ne? Also ich sag mal jetzt, das muss das Wort nicht in den Mund nehmen, aber wir haben eben auch teilweise so eine beschissene, auf gut Deutsch beschissene Situation, dass sich Spitzenathleten, Top-Leistungssportler, ist aber jetzt nämlich doch fast prostituieren müssen, ja, um überhaupt ihren Sport finanzieren zu können. So, und das sind natürlich auch auf der anderen Ebene auch Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Trainerinnen, Trainer und Athletinnen. Ich sage mal, Kinderschutzkonzept und so weiter, kommt alles hoch. Ich habe schon vor 10, 15 Jahren erlebt, ja, dass sich meine Athletin mit Pulsader im Krankenhaus wieder gefunden hat, weil der Trainer da entsprechend übergriffig geworden ist. Und wenn ich dann den Verein zu Hause angerufen habe, heißt es da, bitte mach da nicht eine Welle draus, wir haben doch sonst keinen anderen. Ja, so. So, und das ist die Realität und das ist die Basis, ja. Und das ist sozusagen auch das, was man auch wissen muss, wenn man da in einem System groß geworden ist, das gelebt hat. Da gibt es viel aufzuräumen und deswegen sage ich mal, nicht nur von oben raufschauen und dann so theoretisch im Diskussionsraum darüber philosophieren, wie man Kommerzialisierung betreibt, wie man professionelle Strukturen schafft. Wir müssen auch einfach ganz simpel anfangen, unten zu arbeiten in der Basis. Und deswegen schwenke ich mal nochmal zum anderen Thema. Wir haben im Schulsport die Situation, das steht zwar im Lehrplan drin, aber letzten Endes, die Realität sieht auch so aus, da wird der Ball reingeworfen und man ist froh, dass kein Kind sich verletzt. Und Leichtathletik, wie auch andere Sportarten, werden überhaupt nicht vermittelt im Schulsportunterricht. So, und das ist ganz wichtig, wenn wir praktisch mehr Leute gewinnen wollen für unseren Sport und auch mehr Talente sichten wollen, dann müssen wir erstmal die reinholen, die gar nicht im System drin sind, damit wir überhaupt Nachwuchs haben. Sonst finden wir uns wieder, sag mal, mit anderen Extrem- oder Randsportarten wie Parkour, ja, oder Crossfit, sage ich jetzt mal. So, und Leichtathletik, Laufen, Springen, Werfen ist nun mal klassisch. Das trifft in jeder Alltagssituation habe ich diese Bewegungsformen, ja, so. Und ich muss eben, das ist eigentlich auch die erste Säule unseres Konzeptes, was natürlich viele nicht sehen, weil das ja unterhalb der Oberfläche ist, von außen betrachtet, erstmal dafür Sorge tragen, dass die Sportlehrkräfte motiviert sind, Leichtathletik im Schulsportunterricht unterzubringen. Und deswegen machen wir Schulsportveranstaltungen und wir protegieren oder vielmehr wir fördern auch die Sportlehrkräfte, dass sie in den Schulen über Schulkooperation von der Schulleitung auch gesehen werden mit ihrer Arbeit. Sport ist ein C-Fach geworden. Ganz klar, die Gymnasien, wo ein Sportleistungskurs ist, kannst du an Hand abzählen mittlerweile. Da passiert ja nicht mehr viel. Wir müssen das einfach dort schon retten. Und dann das nächste, sag ich mal, wenn wir jetzt hier früher waren wir mal in der Schul-AG drin, haben gesagt, du bist talentiert oder mach einen Sprintcup, du bist talentiert, komm zu uns in den Verein. Läuft auch nicht mehr. Wenn der bis 17 Uhr Schule hat, dann fährt er ja noch eine halbe Stunde im Bus irgendwo zum Vereinsstandort. Das heißt, ich muss auch gucken, dass der Vereinssport in den Schulsport integriert wird, also beziehungsweise auch am Schulstandort stattfindet. Ich muss mich bewegen vom Verein. So, das bindet auch wieder Ressourcen. Das hängt auch hier wieder Übungsleiterinnen und Übungsleiter gewinnen, die auch diese Kapazitäten haben. Deswegen muss man da auch schon reingehen und sagen, komm, ich will keinen Übungsleiter haben für Donnerstag und Dienstag 1,5 Stunden, 12 Euro, 15 Euro, weil dann sagt keiner ja. Und das ist die Situation. Viele Vereine haben eben keine Übungsleiter, die kriegen sie auch nicht, finden sie auch nicht, weil niemand sich noch hinstellt mit Anfahrt, Rückfahrt und so weiter für, was weiß ich, 45 Euro im Monat. So, und dann sagt er lieber, dann mache ich doch 6 Stunden Gastro, da habe ich mehr davon. Wenn ich dem aber sage, im Trainerpool bist du aufgehoben und du machst Montag 2 Stunden in der Schule und Dienstag in dem Verein und Donnerstag auch nochmal und du hast 10 Stunden Minijob, habe ich eine ganz andere Ausgangssituation. Habe ich auch mehr Konstanz drin und ich habe auch mehr Ressourcen, die ich dann auch verbraten kann. Aber wie gesagt, auch das kostet Geld. Und dann muss ich auch sagen, ich muss mir irgendwie mal Gedanken machen, als jeder Verein, und das beginnt eben auch schon mal über den Schatten springen und den Mut haben, wo ist denn da Mut? Den Monatsbeitrag von 10 Euro, unglaublich, was wir haben, mal auf 20, 25, 30, 40 Euro zu erhöhen. Aber da trennt sich ja schon Spreu vom Weizen. Und deswegen sage ich ja auch, Wir haben eigentlich nur zu 18, also nur zu 2%, sage ich mal, in der Vereinslandschaft und auch in der Verbandslandschaft wirklich eine Einstellung, eine korrekte konstruktive Einstellung zum Leistungssport. Und das alles andere ist Wunschdenken. Ja, das ist genauso, wenn ich in so einem Handlungsmodell bin. Ich habe das Ziel, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, was mir fehlt, was ich brauche. Ich muss alles fokussieren, damit ich handlungsorientiert bin, damit ich auch einen Handlungsplan habe, um das Ziel zu erreichen. Und wir sind in einer Situation, wo die meisten zwar ein Ziel haben, aber das bleibt Träumerei, ist ein Wunsch, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, sich mal anständig hinzusetzen und sich dahin darüber auszutauschen, wie sie jetzt wirklich daraus einen Handlungsplan machen. So, und wirklich mal loslegen. Und wir reden und reden und keiner legt so richtig los. So, und das ist aber das, was wir haben, was wir vorhaben. Ich will das machen, einfach machen, und ich hoffe, das ist ein Weckruf. Und ich hoffe auch, dass viele das sehen, dass sie sich auch ein bisschen informieren und versuchen nachzuahmen. Es ist ja nicht so, dass ich alleine in Deutschland bin, der das macht, aber viele machen es nur singulär, punktuell und haben sozusagen nicht diese Reichweite, die wir jetzt auch hier geschaffen haben, die Reichweite der Aufmerksamkeit. So, aber es ist natürlich traurig, wenn jetzt wieder diejenigen, die sich irgendwie bedroht fühlen in ihrer Komfortzone, das alles schlecht reden, ja, und dann nur noch irgendwelche Argumente bringen, ja, wart mal ab und das ist nächstes Jahr vorbei und so weiter und so fort. Ja, ist es nicht, ist es nicht.
Also das Spannende daran ist ja, du hast es ja gesagt, erstens hat es nicht jetzt erst vorgestern angefangen, zweitens ist es ja kein theoretisches Konstrukt, das du hier schilderst, auch wenn da natürlich ein großer Teil ja erstmal an einem theoretischen Vordenken und Vorbereiten natürlich dabei sein muss, nämlich die Erkenntnis, wo will ich eigentlich hin und was will ich eigentlich erreichen. Aber tatsächlich hast du das ja anhand der Cologne Athletics schon aufgesetzt, durchdekliniert und ja dann in ein Franchise-System gepackt, das entsprechend schon mehrere andere Metropolregionen erfasst hat. Aufmerksam geworden sind natürlich viele in der Szene, auch in der Laufszene, durch die beiden letzten großen Wechselperioden. Ne? Weil plötzlich heißt es, oh, da wechseln ja 30 Leute, 40 Leute zu Athletics.
Jetzt haben wir hier kleine Unterbrechung, scheint
mir. Ah, schade, war gerade so im Fluss.
Ja, das war spannend. Sonst mache ich weiter hier, bevor wir sonst hier die Aufnahme verlieren.
Ja, Laufszene aufmerksam.
Genau, also in der Laufszene, weiß nicht ganz genau jetzt, worauf Ralf gerade raus wollte, bevor seine Internetverbindung abgebrochen ist, aber aufmerksam geworden bin ich tatsächlich auf, also Cologne Athletics ist mir natürlich auch ein Begriff schon gewesen. Du hast eingangs ja gesagt, dass du das schon 2020 gegründet oder ins Leben gerufen hattest.
2021,
ja, okay, ja. 2021 ins Leben gerufen hattest und da ja dann schon quasi gewisse Ideen in der Praxis umgesetzt hast, das jetzt aber auf mehrere, Ralf nannte es Metropolregionen erweitert hast, ne? Und ich glaube, da haben das halt wirklich nochmal extrem viele Leute jetzt wahrgenommen, auch natürlich nicht zuletzt in der Wechselbörse. Schilder uns mal vielleicht deine Hintergründe, deine Motivation, jetzt da wirklich tätig zu werden. Also am Ende, genau, du sagst, du hast es ja auch schon ganz gut erläutert, Theorie ist eine Sache, aber man muss auch ins Machen kommen und das machst du ja aktuell gerade und lebst das ja sozusagen auch vor. Was war die Motivation mit Cologne Athletics zu starten und wie hat sich das weiterentwickelt? Oder war das Franchise-Gedanke schon ursprünglich da?
Nein, es ist ja ein lebendiges Konstrukt, sage ich jetzt mal, und wir haben jetzt nicht alles in Stein gemeißelt und wir sind natürlich auch offen für Anpassungen, sage ich mal, kleine Kurskorrekturen etc. Also angefangen hat es letzten Endes, wobei ich im Hinterkopf jetzt noch die Fragestellung, die mögliche Frage vom Ralf habe, Aufmerksamkeit durch die Läufer oder Profiläufer, die jetzt auch bei uns angedockt sind und so. Aber ich sag mal, jetzt die Anfangsphase war letzten Endes die Feststellung, dass wir bei deutschen Jugendmeisterschaften waren und aus einer Millionenstadt wie Köln war kaum was da. Okay. So, das kann ja nicht wahr sein. Also wir haben eine Millionenstadt Köln und wir sind kaum vertreten. So, und dann habe ich gesagt, okay, was kann man denn da jetzt irgendwie anders machen, besser machen? Und dann guckst du über den Tellerrand hinaus und dann siehst du eigentlich auch, die Strukturen, auch Großvereine waren im Nachwuchsbereich kaum vertreten. Ja. Und so kommt eins zum anderen. Und so habe ich gesagt, okay, wenn ich daran denke, auch das, und das ist so auch noch in Wechselbeziehung damit und so. Ich sage, wenn wir jetzt hier einen Club aufmachen, dann ist es nicht nur ein Club, ein Verein und wir haben die Athleten und das war's dann, sondern ich will das Konzept nachhaltig, groß, komplex, wie auch immer, komplett bedienen. Ne? So. Und so kam es eben auch. Und wir haben angefangen, das erste war tatsächlich die Schulsportoffensive. mit einem wunderbaren Partner, die Viaktiv Krankenkasse als Gesundheitspartner, die das auch sofort erkannt hat, dass das praktisch eine Nische ist, in Anführungszeichen. Viel wird darüber gesprochen, aber wenig gemacht. Um das, was ich vorhin gesagt habe, eben auch zu bedienen, Schulsportveranstaltungen, Schulkooperationen, Schulstandorte für den Trainingsbetrieb zu gewinnen und die Sportlehrkräfte zu motivieren, Leichtathletik unterjährig bei sich unterzubringen und auch zu vermitteln. So, das Zweite war zu gucken, wir haben so durchaus auch Talente in den Vereinen mit U14, U16 und U12 sogar, aber die werden in der Regel von Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die kaum Interesse haben, Wettkämpfe selber zu betreuen, bespaßt, bespielt, sage ich jetzt mal mehrheitlich, und sind demotiviert bzw. unterfordert und hören dann auch auf oder gehen zu einer anderen Sportart. So, und das heißt, wir müssen auch hochqualifizierte Trainer in den Mittelbau reinbringen, wie auch vorhin noch angesprochen, dass sie auch in gleicher Manier alle zu gleichen Chancen auch sagen, guck, du machst mehr eine Laufeinheit mehr, du machst eine Sprungeinheit mehr, du machst eine Wurfeinheit mehr, etc. Dann kam der nächste Punkt. Viele verlassen uns ja mit 18, 19 Jahren, hören sie auf, haben wir gesagt, was die Hauptgründe sind. Wir können ja die Statistik bemühen. Also letzten Endes 15% plus minus aus der Jugend- und Juniorennationalmannschaft schaffen den Sprung in die Nationalmannschaft Männer und Frauen. Nicht 80, 20. 80 schaffen es nicht. So, bei Männern und Frauen muss ich eben gucken, wo kommen denn die her? Wenn das nur 20 sind aus dem Nachwuchs, wo kommen denn die her, wenn die vorher nicht da waren? Ja, langfristiger Aufbau, sag ich mal, eine sportliche Entwicklung oder Quereinsteiger. Anders als im Turnen. Im Turnen, wenn ich mit 12 anfangen will, ist es zu spät. In der Leichtathletik kann ich auch mit 16, 17, 18 Jahren noch anfangen und trotzdem im Erwachsenenbereich gut sein. Ne? So, Fazit ist aber, wir haben dort eben die Situation, dass viele dann selbstständig sind in ihrem Leben, in ihrer Lebenssituation, Geld verdienen müssen, aber durch ihren Sport kein Geld verdienen. Wenn sie im Kader sind, keine Sporthilfe, gar nicht. Da kam auf bei uns bedarfsorientierte Athletenförderung, nicht leistungsorientierte, sondern bedarfsorientierte Athletenförderung.
Das ist übrigens ganz wichtig, möchte ich kurz mal hervorheben. Ja. Genau diesen Unterschied, der macht's in meinen Augen aus, was du jetzt wahrscheinlich weiter erzählen wirst.
Ja, ne, also bedarfsorientierte Athletenförderung, das heißt auch nicht abhängig von deinem Leistungsniveau, sondern auch von der Perspektive und auch von deinen häuslichen, sozialen Lebensbedingungen. Ja, mhm. Also warum muss ich dann jemanden noch Geld reinstecken, sag ich mal, wenn er schon, im Haushalt ist und alles hat sozusagen, aber jemand, der jetzt einmal vielleicht ohne Eltern in Deutschland sich aufhält, da muss man einfach ein bisschen mehr auch unterstützen, also bedarfsorientierte, bedarfsgerechte Athletenförderung. Und wir hatten letztes Jahr eben auch schon bei Cologne Athletics Athleten reingenommen, die sind in keinem Bundeskader gewesen. Und die hätten auch so in niemanden, bei keinem Verein finanzielle Mittel bekommen, ja, oder nur geringe, wie auch immer. So, das hat sich jetzt aber auch eben entsprechend rumgesprochen. Und nun sind wir ja das, was sozusagen die Spitze des Eisbergs ist. Jetzt sind wir in der Wechselbörse und bei den Top-Athleten und in der Läuferszene bei Mohamed Abdillahi, bei Esther Henrik Pfeiffer. Und man sieht, die starten jetzt für einen Athletics-Club. So. Jetzt kommt man hin und dann kommen einige hin und sagen, ja, haben uns die abgeworben und zahlen einfach mehr und wir können nicht mithalten, bla 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 bla. Nein, ich sag mal ganz kurz, wir haben, Cologne Athletics hat in der Wechselbörse Landesverband Nordrhein über 50 Neuzugänge.
Wow.
Düsseldorf Athletics hat in der Wechselbörse Landesverband Nordrhein über 30 Neuzugänge. So, da kann man jetzt schon dran fühlen, die werden nicht alle angerufen, abgeworben, ja, sondern wir haben auch in dem Top-Bereich, wir haben jetzt über 40 Top-Athleten mit Athletenförderung, über 40 mit Athletenförderung, so, die wurden nicht abgeworben, kein einziger wurde abgeworben, das mag außerhalb der Forschungswelt sein von vielen Protagonisten hier in der Vereinslandschaft, aber alle haben sich gemeldet ja. Und haben nachgefragt. Und ich bin nicht derjenige, der einem die Tür versperrt, wenn ich merke, wie unzufrieden der Athlet mit der Ist-Situation ist, aus welchen Gründen auch immer, ne? Dann sage ich ihm, wir schaffen eine Lösung, wir haben eine Option, wir haben mehrere Optionen und du sollst da auch davon profitieren, damit es dir besser geht, damit du dich auf deinen Sport konzentrieren kannst. Wir können dir auch keinen Hauptjob vermitteln, wie bei der Bundeswehr oder der Bundespolizei, aber wir können dich unterstützen, bedarfsorientiert, besser unterstützen, als du es bisher gewohnt bist. Als man dir es auch, sag ich mal, zugestehen möchte, geht ja auch da auch emotional um Wertschätzung etc. So, also Tür ist auf, kannst reinkommen. So, und da wären jetzt, kann ich sagen, doppelt so viele reingekommen, wenn sie nicht, weil sie ja so sozialisiert worden sind, eine Misserfolgsmeiderstruktur, bloß nicht machen, könnte ja schief gehen. Ja. Nicht jetzt sozusagen, waren sie etwas mutlos, weil sie dachten, das ist vielleicht auch nur eine Eintagsfliege und das ist dann, muss ich in einem halben Jahr wieder zurückrudern. So, ja. Das heißt, wenn die jetzt nach einem Jahr merken, nee, das ist überhaupt keine Eintagsfliege, das läuft genauso weiter und noch weiter, dann werden die sich dann auch trauen und dann auch den Schritt gehen. So. Und dass diese Situation so ist, wie sie ist, dass ich sozusagen mit unserem Konzept, mit unserem Ansatz, mit unseren Optionen den Nerv getroffen habe, ist so gesehen auch eigentlich ein Armutszeugnis für die Ist-Situation in dem System Leichtathletik in Deutschland. Denn das ist natürlich eine gewisse Selektion, dass die sich melden, die sind unzufrieden. Aber ich weiß auch, dass viele, viele andere in der jetzigen Situation sehr unzufrieden sind, wenn sie sich als in der Rolle eines Leistungssportlers, eines Hochleistungssportlers oder Sportlerin sehen und merken, welche Aufmerksamkeit ihnen zugestanden wird, welche Wertschätzung und welche Lösungen auch gesucht werden überhaupt, um sie entsprechend auch zu unterstützen finanziell. Das sieht nämlich ziemlich trostlos aus und deswegen haben wir eigentlich auch nur noch Prinzip Hoffnung, dass möglichst viele es aus welchen Gründen auch immer irgendwie alleine hinbekommen, dass sie es hinbekommen, auch Leistungssport zu machen. Ja, und das ist natürlich Zufallsprodukt. So, und wenn man sich mal die letzten Erfolge anschaut, international, dann waren das auch jetzt keine, das ist jetzt kein Vorwurf, aber letztendlich ist das praktisch die Konsequenz der ganzen Systematik und des Systems, kein DLV-Produkt.
Ja, auf gar keinen Fall.
Bei Meisterschaften erfolgreiche Athletinnen und Athleten kommen nicht aus dem System DLV. Das sind andere Konstrukte, ne, USA etc. sozusagen. Und da muss man ja spätestens sich immer mal fragen, ob man nicht irgendwas besser anders machen sollte, ja, und dann auch sich fragen, mit wem.
Absolut, absolut. Ja. Ich finde das eine total spannende Entwicklung, weil ich sag mal, vieles von dem, wie du es geschildert hast, trifft sehr akkurat auf meinen sportlichen Lebensweg zu. Also jemand, der sich auch aufgrund einer kritischen Haltung und weil man sich nicht den Mund verbieten lassen wollte, unabhängig machen wollte von Kaderstatus etc., weil ich natürlich, man kennt ja dann auch ein paar Leute und auch leider Kollegen, denen das dann zum Verhängnis wurde und dann ihre sportliche Karriere beenden mussten, weil der Bundeswehr-Sportförderplatz von heute auf morgen weg war. Ich habe tatsächlich mich dann irgendwann als Sportunternehmer verstanden, mein eigenes System aufgebaut mit eigenen Partnern, mit Adidas, mit BMW und Co. Ist sicherlich keine Frage, als Läufer, Laufen ist immer noch Volkssport und dann Marathon sowieso leichter, zumal dann auch der Trend irgendwann aufkam, dass so ein bisschen ähnlich wie du, aber natürlich mit einer anderen Intention im Hintergrund für Marathonläufer auch so dieser Effekt aufgetreten ist, dass viele große Marathonveranstalter irgendwo für sich dies als Trend begriffen haben, sich einen eigenen Rennstall aufzubauen, Hamburg-Marathon, Hannover-Marathon, Berlin-Marathon, braucht man nicht reden, da spielt natürlich dann irgendwo Geld keine Rolle bei dem, was da umgesetzt wird, dementsprechend kann ich mich da nicht beklagen, was zumindest in der späten Phase meiner Karriere, was man da verdienen konnte, nur weiß ich ja eben genau, weil ich aus dieser Basis komme, wie schwer es ist, du hast es angesprochen, diesen kritischen Übergang Schule, lass das Abitur vielleicht noch sein, wobei ist egal, am Ende Berufsausbildung, Studium mit einem Leistungssport zu kombinieren und sich da zu finanzieren, weil natürlich kann man nebenher noch versuchen, irgendwie nebenher zu jobben, aber wenn du abends noch Gastro, keine Ahnung, trainierst davor noch und dann stehst du noch 4 Stunden oder keine Ahnung, das ist ja, das hat mit Leistungssport und Regeneration nichts zu tun und dementsprechend ist das total begrüßenswert in meinen Augen und ein innovativer neuer Ansatz, wie gesagt, das wollte ich damit verdeutlichen, war Innovationen und neuartigem Denken der Sportförderung nie abgeneigt, kann aber sehr gut nachempfinden, dass du da jetzt nicht nur auf Befürworter stößt in der Szene, weil natürlich Leichtathletik eine alte Sportart ist und sehr viele, ich sage jetzt mal, alteingesessene Menschen da irgendwelche Jobs oder Positionen inne haben, die sich da schwer tun, das zu akzeptieren so, dass da jemand kommt jetzt und da jetzt das ganze System so ein bisschen auf links krempelt. Magst du uns vielleicht, weiß nicht, inwiefern man da transparent drüber sprechen kann, erklären, wie dieses Franchise-Modell funktioniert, beziehungsweise wie funktioniert Cologne Athletics? Okay, ja. Irgendwo muss das Geld ja herkommen und wie funktioniert das in Verbund mit den anderen Ablegern, Frankfurt Athletics, Düsseldorf und so weiter? Gehören dir alle diese Vereine? Jetzt ketzerische Frage, ich weiß, dass das ja nicht so ist, aber ich versuche das jetzt für die Leute so ein bisschen aufzubereiten.
Ja. Also erstmal, was du vorhin auch gesagt hast, das war jetzt nicht der Masterplan 10 Jahre, der 2021 schon auf dem Papier stand. Ja. Dieses Franchise-System, das kam in der Tat etwas später, weil wir wollten mit Cologne Athletics am Standort Köln und Rhein-Erft-Kreis genau das umsetzen, was wir in den Köpfen hatten und haben. Und das haben wir auch umgesetzt, da sind wir voll dabei. Und das ist auch ein Erfolgsmodell. Also was wir da in 3 Jahren jetzt aufgebaut haben, mit Vereinskooperationen, das läuft ja auch über Vereinskooperationen in der Basis, Schulkooperationen, Schulsportveranstaltungen, Trainerpool und so, das also ist schon, sucht schon seinesgleichen. So, ich hatte gehofft, dass der ein oder andere es auch beobachtet, auch sich informiert und auch guckt, wie er das sozusagen dann auch übertragen kann. Das ist aber jetzt nicht so ausgeprägt gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mal schauen, dass wir das eben dahin tragen, wo die anderen Standorte eben aus sind. Und so kam dann Düsseldorf Athletics dazu. Und dann kam Ostwestfalen-Lippe Athletics dazu, Paderborn-Bielefeld die Ecke. Dann kam Frankfurt Athletics dazu, Munich Athletics haben wir gegründet. Wow. Wir werden jetzt diese Woche Leipzig Athletics gründen. Wir werden auch noch die anderen Hauptstädte, die Metropolregion mit 500.000 Einwohnern plus, fast alle dann auch ausstatten mit Athletics-Clubs. Das ist das Franchise-System. In allen, ja, von wie sieht das aus? Also wir sind ja, die Vision ist tatsächlich, und da kommen wir in einen ganz anderen Bereich, nämlich auch Kommerzialisierung. Die Vision ist eine Leichtathletik-Liga. Ja, eine Leichtathletik-Liga nach nordamerikanischem Modell, deswegen auch Franchise, Lizenzverfahren etc. Denn machen wir uns nichts vor, mit 1-2 Höhepunkten im Jahr werden wir nie und nimmer die Aufmerksamkeit in den Medien bekommen oder halten können, wie andere Sportarten, die im Ligamodus, sag ich mal, unterwegs sind. Wenn Bayern München ein Spiel im Jahr hätte, hätten sie auch keine Mitgliederzahl in der Höhe und keine Fangruppen. Das ist einfach so. Und wir haben in Deutschland auch keine attraktiven internationalen Sportfeste, kein Diamond League und gar nichts. Und wir haben auch müssen ein bisschen verabschieden von dem, ich sag mal, Individualsportart-Charakter. Ja, und auch ein bisschen verabschieden von dem Gedanken, immer höher, schneller, weiter, Rekorde. Ja, da haben wir einen spannenden 3000-Meter-Lauf, bis zum Zieleinlauf nicht klar, wer gewinnt. Und das Erste, was gemacht wird, ist den deutschen Rekord, den Weltrekord hochzuladen. Dann sehe ich ja als Zuschauer eine halbe Minute schlechter. Dann war es ja nichts, ne? So. Also, wir bringen uns da selber eigentlich auch um die Performance, in Anführungszeichen. Ja. Und da muss ich das in Relation bringen, muss von anderen Ballsportarten lernen, was sie machen. Wir hatten nicht alles knackige 90-Minuten-Veranstaltungen. Baseball in Amerika ist eher Picknick, läuft über 5 Stunden. Ja, man kann von allen Elementen was reinnehmen, aber wir brauchen eine höhere Frequenz, mehr Präsenz und mehr Kontinuität. Und das schaffen wir meines Erachtens nur in einem Liga-Modus. Wir hatten solche ähnlichen Formate in der Leipzig ja früher auch. Ja, also, aber nicht, ich sag mal, mit der Absicht, das zu vermarkten und medial auszuspielen. Ne? So, aber das muss dahin. Und das kann auch nur über die Großstädte laufen, weil ich natürlich ein bisschen substanziell in der Bevölkerung auch die Masse brauche, damit das dann auch, sag ich mal, nicht nur medial im Livestream Zuschauerzahlen generiert, sondern auch vor Ort 10.000, 20.000 Leute in die Hütte lockt, sage ich jetzt mal. So, das ist das Franchise-System. Ich hatte im Vorfeld auch Kooperationsanfragen mit den Vereinen, die an den Standorten sind, aber da war das Interesse jetzt nicht sehr groß und die wollen lieber ihr eigenes Ding machen, wie bisher auch. Und da gibt es noch einen zweiten Grund. Wir machen teilweise oder haben auch teilweise die Clubs dort gegründet, wo es sich ein bisschen nicht in das System reinpasst, aber weil da eben Top-Trainer sind, die sonst und Top-Trainerinnen, die eigentlich aus dem System leichtweg schon rausgefallen sind. Und wenn ich hier, brauche jetzt keine Namen zu nennen, aber ich habe Trainer, die werden weltweit kontaktiert, die haben einen Ruf, ein Image und die sind nicht mehr im System drin. Und dann sind sie in der Wirtschaft. Das kann nicht sein. Wenn wir als in der Leichtathletik diese Trainerinnen und Trainer verlieren und einfach so leichtfertig rauskicken, Anführungszeichen, ja. Dann das geht nicht, den muss ich zurückholen. Und dann muss ich um die herum was basteln. Ja, so. Und das andere ist, wir haben einmal die Situation, dass viele in den Köpfen haben, oh, das ist Konkurrenz, Abwerb. Und wir haben dann eben auch, weil wir ja, unser Verbundsystem ist ja insofern sehr positiv für die Athletinnen, weil wir flexibel sind und Optionen bieten. Wenn einer aufgrund eines Studienganges nach Köln geht, aber eigentlich in Frankfurt lebt und einen Trainer hat und so weiter, wir haben da über die Standorte hinweg mit Backup-System im Trainerpool und mit allem drum und dran haben wir ja eben nicht diese 1-0-Lösung. Komm an diesen Standort, du musst diesen Trainer, diese Trainerin nehmen und dann, ja, friss oder stirb, sondern wir haben eben Möglichkeiten, wir sind flexibel. So. Und deswegen kommt es auch, dass einige Athleten an ihrem sportlichen Umfeld geblieben sind, aber das Trikot eines Clubs haben, was jetzt nicht in der Stadt ist oder im Landesverband ist. Und wir haben gerade die Situation, dass die beleidigten Vereine dann alles daran setzen, dass diese Athleten vor Ort nicht mehr trainieren dürfen.
Nein, hör auf. Ja. Also, dass man wirklich bewusst quasi
bewusst, so, ne?
Steine mal, das, weglegt.
Ne? Und dann, genauso haben wir das ja mit Athletenvereinbarungen. Du hast vielleicht auch die anderen gesehen, wo kein Kläger, kein Richter. Und dann hat man über 10, 20 Jahre Passagen reingebracht, die nie und nimmer substanziell auch, also die nicht rein dürfen. Also, als wenn ich einem Mieter sage, zahl 300 Euro mehr, weil du einen Hund hast. Ja, ja. So. Das wird nicht, aber es gab ja nie einen. Und der Athlet selber hat sich ja niemals getraut, da hat er niemals das Ding durchgelesen, weil er so froh war, dass er da untergekommen ist, in Anführungszeichen. Ja. So, und so ist es auch. Wir haben natürlich das Vereinsrecht, wenn ich Mitglied bin, ob Startrecht oder nicht, habe ich die Rechte und Pflichten eines Vereinsmitgliedes. Und dann, wenn man sich jetzt hinstellt, du darfst hier nur trainieren, wenn du das Startrecht für uns ausübst und wenn du bei unserem Trainer trainierst, ist aber völliger Quatsch im Grunde genommen, wird aber nur durchgezogen und deswegen sind wir auch teilweise schon allein deswegen genötigt, in jedem Landesverband auch einen Athletics-Club zu gründen, damit wir eben auch dort mit der Stadt, das sind ja alle städtische Betriebe, die tun ja teilweise so, als wenn es die Vereinsbetriebe wären, ja, die Vereinshallen, also völliger Quatsch im Grunde genommen, so, dass wir da eben auch entsprechend dann auf Augenhöhe vor Ort mit dem jeweiligen Träger der Infrastruktur auch sprechen können und Nutzungszeiten bekommen etc. Weil wenn es über den ehemaligen Heimatverein geht, geht das überhaupt nicht, weil da in der Tat nicht immer, nicht überall, aber manchmal und offensichtlich alles daran gesetzt wird und das geht wieder auch zu Lasten auf den Rücken des Athleten, ihm sozusagen den Leistungssport von den Möglichkeiten her praktisch nicht zu ermöglichen. So, das ist, geht völlig kontraproduktiv, ja, also völlig daneben. Und dann frage ich mich auch, also Leute, für was macht ihr das alles? Ja, für macht ihr das nicht für den Sport, macht das nicht für eure Athleten? Wir wollen doch, wir leben doch alle davon. Also deswegen auch, wie gesagt, keine Konkurrenzsituation. Wir haben doch alle was davon, wenn wir mehr Sportler haben, die sich im Leistungssport verschreiben und die auch international Karriere machen und auch in den Medien sind, da profitieren wir doch alle davon. Aber ihr seht alle nur so bis zum Tellerrand, ja, und nur ihr eigenes kleines Terrain. Und wie gesagt, das ist für viele ist es psychologisch ihr kleines Wohnzimmer, in dem sie sich aufhalten. Ich sage mal jetzt überspitzt formuliert, tagsüber treten sie nicht in Erscheinung, keine Aufmerksamkeit. Und abends haben sie dann den Posten, Kassenwart. Ja, im Fußballverein wird das dann so, dass sie den ganzen Abend im Vereinsheim Bier trinkend da und rauchend da rumsitzen und wichtig sind. Ja, und das nicht ganz so, weil wir ein anderes Level haben in der Leichtathletik, anderes Bildungsniveau, sage ich mal. Aber im Kern eigentlich Gleichgesinnte, sag ich mal, die nur aufgrund ihrer persönlichen Rollenausgestaltung dort Zepter schwingen und das geht zulasten der Athleten. Also tut mir leid, ich bin da relativ rigoros, weil ich das alles schon seit 40 Jahren kenne und immer wieder sehe und immer wieder feststellen muss und das ist eigentlich ein Trauerspiel.
Ja, ja, nein, also kann ich in vielerlei Hinsicht bestätigen, leider.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass da durchaus Leute dabei sind, die wahrscheinlich aus Ego-Gründen dann auch anderen Dingen, andere Dinge verhindern wollen. Das Thema, da müssen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen noch. Leichtathletik-Liga ist spannend, weil du hast schon gesagt, sowas ähnliches oder in abgespeckter Form hat sowas alles schon mal gegeben. Wir kennen vielleicht in einem, ist ja jetzt mal überregionalen, auf einem globalen Level noch die die Diamond League, beziehungsweise jetzt auch diese US-Liga, die da gegründet wird. Das heißt, offensichtlich gibt es oder gab es schon den Ansatz zu sagen, man versucht da irgendeine Art wiederkehrendes Wettkampfereignis schaffen zu wollen, weil einmal im Jahr Weltmeisterschaften oder whatever ist irgendwie dann doch zu wenig für unsere Sportart. In Deutschland war das jetzt aber doch über viele Jahre nicht mehr wirklich gegeben, muss man ja sagen. Ich überlege gerade, da bist du wahrscheinlich erfahrener als ich, was war denn das letzte Beispiel, wo es so eine Art Serie gegeben hat? Weil ich überlege gerade, es gab früher mal noch einen Verbund, wie hieß das denn, Gott noch, das war irgendwie drei Wettkämpfe, die zusammengehört haben, irgendwie in Biberach, Kassel und noch was, es gab einen Veranstalter,
der das gemacht hatte. Sowas gibt es immer, ne? So ein Werfer-Cup oder ein Lauf-Cup und so, so drei, vier, fünf Veranstaltungen, die man raussucht, eine Serie, man macht eine Serie.
Genau.
Ja, aber ich sag mal so, meine Vorstellung und mein Konzept von der Leichtathletik-Liga zielt in erster Linie auf Kommerzialisierung, auf Unternehmertum, auf Refinanzierung, auf Gelder reinholen, sage ich jetzt mal. So, das ist eigentlich ein Unternehmens-Input, Anführungszeichen. So. Es darf und soll nicht zulasten der individuellen Planung eines Athleten gehen.
Ja.
So, das heißt, im Umkehrschluss, wenn ein Athlet sich auf seinen saisonalen Höhepunkt vorbereitet, soll er nicht genötigt sein, 16 Wettkämpfe in der Liga vorzumachen. Ja, so, das ist, ne, das ist Quatsch. Abgesehen davon, by the way, also wenn man auch hier statistisch die Leistungen anschaut bei internationalen Meisterschaften der deutschen Leichtathleten, dann haben wir nie und nimmer 80-70% Saisonbestleistungen, sondern genau das Gegenteil. So, und wenn ich sage, dass da 80% keine Saisonbestleistung schaffen, dann hätten sie eigentlich vorher auch 20 Wettkämpfe machen können. Aber man ist so geneigt zu sagen, ich verzichte auf die Hallen-EM, weil ich mich im 9-Monats-Zyklus vorbereite auf die Außen-EM.
Ja.
Also das ist auch so, also wir sind auch selber schuld, sag ich mal, wenn wir nicht sichtbar werden. Na, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die bekannteste deutsche Athletin ist keine Weltmeisterin, ja, mit Alisa Schmidt. Das ist mittlerweile immer was anderes, ja. Und da kann ich noch tausendmal irgendwelche Rekorde hochhalten und so weiter. Wir werden auch nicht mehr die Zeit der Rekorde haben. Also es wird schwierig sein, Rekorde zu werfen, zu springen und zu laufen. Immer mal wieder, aber nicht in diesem. Wir müssen uns mal damit abgewöhnen oder damit angewöhnen, dass wir es reicht, einen Level zu haben, einen Top-Level zu haben. Und nicht auch, dass auch so ein. Wir haben ja mittlerweile Burnout bei Athletinnen, weil die einfach nicht mehr hinbekommen, dass sie bei jedem Wettkampf das Gefühl haben, sie müssen Rekord laufen. Ja, das funktioniert ja auch überhaupt nicht. Der Leistungsdruck, wir sind keine Leistungsgesellschaft mehr. Und die nachrückenden Generationen sind das nicht, überhaupt nicht mehr gewohnt. Und wenn man die dann damit konfrontiert, dann brechen die sofort ein. So. Ich möchte im Grunde genommen auch den Stellenwert des Clubs, des Vereins nach oben heben. Ja. Und wie gesagt, das kann nicht mit 5 Vereinen in einem Standort sein. Das muss nur einer sein. So. Guckt man sich die Fußballlandschaft, Handballlandschaft an. Da gibt's auch jetzt nur in seltenen Ausnahmen bei Millionenstädten, sage ich mal, 2, 3 Vereine, die vorne mitmachen. Ansonsten nur einer Verein. So. Und man guckt auch nicht hin, ob ein Müller bei FC Bayern München in dem Spiel über 30 Meter ohne Ball persönlichen Rekord gelaufen ist. Ja, völlig belanglos. Also wir müssen ein bisschen weg davon kommen, dass wir jeden Individualsportler mit seiner Individualleistung messen und bewerten. So, das heißt, dieses Liga-Konzept liegt ja schon vor, ist so, dass wir praktisch aus den Disziplinblöcken heraus pro Veranstaltung einen ziehen. Also ich sag mal, das ist in einem Wettbewerb, in einem Spieltag, sage ich jetzt mal, das ist Dreisprung, im nächsten Spieltag Weitsprung und so weiter. Du hast einen Pool von Athleten. Die Athleten müssen aber auch nicht Vereinsmitglied sein. Das kann auch international bestückt werden, ja, weil im Vordergrund steht eben das Label der Club. Ich sag mal jetzt München Tigers, ja, oder Tigers oder so, ne? Oder Hannover Schmetterlinge. Ja, scheißegal, ne? So, also ich kann sie ihren Namen nennen. So. Und auch für das Publikum. Ich sag mal, wenn wir jetzt 40.000 Leute im Fußballstadion haben, dann sind 10.000 Leute, die sich für den Sport interessieren und 40.000, weil es Eventcharakter hat. So, und die sind einfach da, ja. Und das müssen wir auch bespielen oder suchen, sage ich mal, diesen Eventcharakter. Und da sind natürlich Relationen und auch, ich sag mal, relativ eng. Das heißt auch diese Mitglieder der Liga, 8 in der ersten Runde, vielleicht kann man es ausbauen auf 12. Hinrunde, Rückrunde, kann man auch nachher mit Playoffs arbeiten, wie auch immer. So, dass man im Grunde genommen aus dem Pool von 20, 25 Athleten diese, ich sag mal, und wir haben ja auch leichtlich den Vorteil, dass wir wirklich mixen können. Ja. Ich kann im Fußball nicht Hälfte Frauen, Hälfte Männer auflaufen lassen, aber ich kann hier Mannschaften bilden mit Hälfte Athletinnen, Hälfte Athlet, Mixstaffel etc. So, und dann hat man ein knackiges, 2-stündiges Programm mit Ranking und Duellen, ja, und dann hat man praktisch dann auch einen Austausch der Athletinnen, Athleten über die Spieltage hinaus, so dass jeder Athlet im Grunde genommen nicht überstrapaziert wird mit seinem Wettkampf, mit seiner Wettkampfplanung. Und dann habe ich aber im Fokus der Zuschauer ist eben der Club. So, und deswegen auch die Identifikation, deswegen auch näher praktisch pro Großmetropole ein Club, weil man machen wir uns nichts vor, am Ende identifiziert sich der Anwohner eher mit der Stadt als mit der Sportart. Ja, so, und wenn ich praktisch die Stadt antreten lasse, mit welchem Namen auch immer, deswegen haben wir ja auch hier, ich sag mal, immer unsere Athletics-Familie ist immer gleich, nur der Vorname, Stichwort, die Stadt ändert sich, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, ja, Cologne und so weiter, dann ist das Identifikationsthema größer, also die Möglichkeit, die Option noch größer, und damit habe ich entsprechend auch mehr Masse, um wiederum das zu erreichen, was ich ja brauche, um Gelder zu akquirieren über Werbe- und Sponsoring, nämlich Reichweite und so weiter, Bekanntheit etc. So, das ist dann der Gedanke. Ja, das ist eine Liga.
So, das heißt, du bräuchtest aber dafür wahrscheinlich einen Veranstaltungspartner, der mit dir gemeinsam diese Events in den verschiedenen Städten auch aufsetzt, oder?
Ja, du hast ja eben auch angesprochen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Sponsoring etc. Machen wir uns mal auch einfach das Bild mal vor Augen. Wenn ich lokal Sponsoring suche und bei dem, was wir bisher gewohnt sind, dann freuen wir uns über den Elektromeister Bülle, der 200 € spendet.
Ja, so. Das ist das Level, wo die Leichtathletik vielfach unterwegs ist.
Genau, das ist der Level, ne? Oder das Level. So. Jetzt suche ich natürlich ein bisschen mehr und wie gesagt, wir sind hier praktisch das Aushängeschild für diese Sportart in dieser Region und dann bekomme ich auch mehr. Aber es ist ein lokales Sponsoring. Mhm. So, wenn ich jetzt mal in den, als Beispiel in den Handel schaue, das sind Filialketten. Die werden nicht sagen, von der Zentrale aus, wir unterstützen sozusagen einen Verein, einen Club an dem Standort Y. Wir wollen keine Ungleichbehandlung, wenn, dann machen wir es flächendeckend. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen Sponsoring, wir sind aber in Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München, Leipzig unterwegs und das Unternehmen ist dort auch unterwegs, ist es für sie natürlich attraktiver, uns zu unterstützen, als wenn wir nur in einem Ort sagen, ja, wir brauchen Unterstützung. Ja? Nicht entweder oder, aber sowohl als auch. Das heißt, ich schaffe mir die Räume und ich schaffe mir auch die Möglichkeiten und auch dann dort praktisch mit dem Sponsor zu wachsen. So. Bei einer Liga ist natürlich wie bei anderen Liga auch, Santander-Liga, wie auch immer, ja, da geht es darum, dass man jemanden dann entsprechend als Namensgeber auch durchaus gewinnt, der natürlich dann auch als Hauptsponsor auftritt und wie auch immer man das formuliert. Ne? Also das ist sozusagen dann der Plan, der Haushaltsplan, Budget, Business Case, wie man es auch nennen möchte. Das läuft natürlich eigentlich auch fernab von dem, was wir im Ehrenamt und im Vereinsleben bisher kennengelernt haben. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer und nicht nur vom Namen her, auch von der Ausgestaltung her eine ganz andere Liga. Ja, wenn wir das Ding angehen. So, aber das ist das Ziel, das ist die Vision, damit alle was davon haben und profitieren.
Also ich finde die Idee großartig, vor allem ist das insofern bemerkenswert, dass jemand wie du jetzt die Vereinslandschaft erstmal hier neu aufstellt oder sagen wir es mal erweitert. Du hast ja selber gesagt, du verstehst dich ja nicht als Konkurrent zu anderen Vereinen, sondern ja, mit einem guten Beispiel vorangeht, neue Wege aufzeigt und versucht, das Ganze natürlich zum Besseren zu wenden, in allererster Linie für die Athletinnen und Athleten. Und ich finde das Liga-Konzept super spannend, muss ich sagen. Hast du da, ja, also, ich weiß nicht, wie weit du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, gibt es da eine Jahreszahl, wo da vielleicht realistischerweise das schon erstmalig also in Erscheinung treten kann?
Also ich denke jetzt nicht im 5- und 10-Jahres-Zyklus, obwohl natürlich, wenn ich gefragt werde, wann sehe ich das Modell als erfolgreich an, dann sage ich schon, also mein Erfolgsmaßstab ist nicht in den nächsten 2-3 Jahren, sondern wenn ich in 8 Jahren jemanden international auf der Bahn oder im Ring oder in der Grube sehe, den es heute noch gar nicht gibt bei uns, ja, weil der nämlich sozusagen aus der Schule, von wo auch immer, jetzt erst eingetreten ist oder angeworben worden ist oder ja, angefixt worden ist, weil er gesehen hat, Mensch, das ist ja geil, was ihr da macht, ja, und da mache ich mit, oder weil die Sportlehrkraft das gemacht hat. So, nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine gewisse Stoßrichtung, und wenn du mich jetzt so direkt fragst und ich mal schaue, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, mit welcher Dynamik und mit welchem Wachstum, ich hätte jetzt vor 4 Monaten nicht gedacht, dass wir jetzt hier über 50 Top-Athleten und so weiter. Das ist schon sehr dynamisch. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr bald auch schon ausprobiert wird. 2025 vermutlich nicht. Da probieren wir noch was anderes aus. 2025 probieren wir ein Veranstaltungsformat aus, was sozusagen in Richtung DNA, Dynamic New Athletes vom European Athletics Verband, was wir 2 Jahre jetzt mitbesucht haben, kurz und knackig 2,5 Stunden Programm, aber es geht um die mediale Verwertung. Es geht darum, dass wir das Mediale verwerten. Ich sag mal, Livestream zu machen, 2 Kameras aufzustellen und dann alle halbe Stunde mal aus den Katakomben Fach zu simpeln, das ist jetzt keinen Attraktivitätswert fürs Publikum, was man erreichen möchte. Ja, die Insider ja, aber nicht diejenigen, die man noch erreichen möchte als Zielgruppe. So, und da werden wir einen Piloten fahren und dann kann es sein, dass es 2026 auch schon in die Liga-Pilotphase geht. Aber wenn ich jetzt 2027 anfange, dann sagen viele, guck mal, hast du gesehen, hast nicht geschafft, ne? So, also ja, wie auch immer. Ja, ja. Ne? So, also es wird schneller sein, als man denkt, weil mal ganz, ganz einfach gesprochen, wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit, was zu verändern und zu verbessern. Denn noch haben wir die Generationen mit den Eltern, die Leichtathletik in einem vollen Stadion erlebt haben. Ich bin ja hier in Köln, im Müngersdorfer Stadion, ne, das 80er, 90er Jahre, 30, 40.000 Leute. So, wir haben jetzt noch ISTAF Berlin, aber sonst selbst deutsche Meisterschaften 2000, aber 1000 Teilnehmer und 1000 bekannte Verwandte und dann noch mal ein paar zufällige, ne, so, aber oder Vereinsvertreter vor Ort oder so, aber es sind ja keine Zuschauer in dem Sinne. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo bei einem Wettkampf sage, da kommen zwei Passanten vorbei und die bleiben eine Stunde sitzen und gucken zu. Passiert überhaupt nicht, ne? Also wir haben keine Zuschauer. Wir haben keine externen Zuschauer, haben wir nicht. So, aber das ist im Grunde genommen das Ziel, dass wir das entsprechend dann auch da so aufbauen mit Eventcharakter, dass wir das entsprechend auch erreichen dann.
Klaus, großartig. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ich glaube, dass das, dass die Wechsel jetzt zum 30. November, die du ja schon hier genannt hast, auf jeden Fall ein Indiz dafür sind, dass die Athleten auf der Suche sind nach Lösungen, die sie bedarfsorientiert fördern, ja, nicht leistungsbezogen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das hier nochmal rausstellen, weil das natürlich auch eine andere Perspektive eröffnet. Ich sag auch stellvertretend für Ralf, der leider aufgrund der Internetprobleme hier nicht mehr mit dazukommen konnte. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vor allem, dass du es so spontan möglich gemacht hast und natürlich jetzt auch noch zu einem Zeitpunkt, wo das ja gerade eh in der Szene in aller Munde ist. Ich glaube, das werden noch sehr viel mehr Menschen hier sehr interessiert verfolgen zu Hause und wahrscheinlich zur nächsten Wechselperiode hoffentlich noch ein paar mehr Anfragen bei den verschiedensten Ablegern bei dir dann eingehen. Ansonsten, ja. Wenn du noch ein Schlusswort haben möchtest, würde ich sagen, übergebe ich das gerne an dich. Wir können gerne auch dein, wir haben so Shownotes im Podcast, ich kann dein Instagram-Profil einbauen oder irgendeine andere Kontaktadresse, falls jemand mit dir kommunizieren möchte.
Also ich sag mal so, also wer mit mir Kontakt aufnehmen möchte, der kann mich googeln und sieht sofort die Kontaktmöglichkeiten. Also ist ja nun relativ transparent, wie ich erreichbar bin. Ich habe ja die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen auch, dass nicht nur innerhalb der Wechselperiode Athleten sich gemeldet haben oder die Athleten sich gemeldet haben, die jetzt auch da angekommen sind, sondern auch viele, ich sage mal immer, versprengte, zerstreute Liebhaber der Leichtathletik, in welcher Funktion auch immer, die aus Resignation oder aus welchen Gründen auch immer sich etwas zurückgezogen haben, jetzt irgendwie sehr interessiert sich zeigen und auch nachfragen. So, und cool. Ich kann nur jedem ermutigen, wer wirklich an der Sache interessiert ist, an der Leichtathletik, an der Sportart, und ich bin es. Ich habe überhaupt nichts nötig. Ich war im Sport erfolgreich, bin Unternehmer erfolgreich, bin total unabhängig. Ich mache es, weil ich Bock drauf habe und weil ich das einfach machen möchte und auch machen kann. So, und ich weiß aber auch eben nicht alles, ja, und habe auch nicht überall Erfahrungen. Also wer da Interesse hat, ich freue mich über jede Kontaktaufnahme und da bin ich auch reaktionsschnell in der Beantwortung und auf jeden Dialog, auf jeden Austausch, ja. Und wenn dann man auch nur, sag ich mal, innerhalb einer Stunde vielleicht zwei Dinge rausnehmen kann, hat es trotzdem gelohnt, weil ich glaube eben, wir müssen jetzt Gas geben, in Anführungszeichen, und was machen. Das hatte ich eben im letzten Beitrag, sage ich mal ganz kurz, noch nicht zu Ende erzählt, weil wenn wir nämlich jetzt noch länger warten, dann kommen wir in die Generation hinein, die Leichtathletik so in dieser Ausprägung nicht mehr kennengelernt haben. Und was man nicht kennt, vermisst man nicht. Ja? Und dann haben wir einfach die Generation, die mit Leichtathletik nichts mehr anfangen kann. Ja. Noch sind wir zweitbeliebteste Fernsehzuschauer, sage ich mal, Sportart. Wir haben das Potenzial, Interesse zu wecken und zu bedienen. Es fehlen einfach die Angebote aus meiner Sicht. Wir müssen Angebote schaffen. So, und da sind wir ja bundesweit unterwegs. Also jeder, der Interesse hat, sich da zu informieren, bitte nicht einfach nur eigene Hypothesen aufstellen und rumeiern, sondern in den Dialog eintreten. Ich mache es gerne. Das ist meine Herzensangelegenheit. Und das wäre sozusagen mein Schlusswort. Also mein Aufruf zeigt euch, ja. Weil wir sind nicht nur von Eierköpfen umgeben, in Anführungszeichen, sondern wir haben auch noch genug Potenzial, aus eigener Kraft hier im Fahrwasser zu bleiben oder eben auch noch, sagen wir mal, uns ein bisschen schneller zu bewegen. Aber wir dürfen uns wirklich jetzt auch nicht mehr 5 Jahre Zeit lassen.
Großartig.
Herzlichen Dank, Philipp. Herzlichen Dank, Ralf. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, sowas können wir eigentlich 10 Stunden am Stück machen.
Ja, wir können gerne nächstes Jahr zu ähnlicher Zeit, vielleicht sogar noch in der Wechselfrist, gerne noch ein Update machen und können mal schauen, wo wir da schon stehen oder was dann als mittelbares Projekt für 2026 vielleicht auch schon ansteht. Also ich sage vielen lieben Dank, das war echt ein tolles und auch sehr offenes Gespräch. Das schätzen wir natürlich hier bei uns immer sehr. Ihr zu Hause gerne informieren und natürlich, Klaus hat es gesagt, gerne in Kontakt treten. Ansonsten wünsche ich euch natürlich zu Hause erstmal einen schönen vierten Advent. Vor allem frohe Weihnachten mit euren Lieben, weil die nächste Folge zum Jahreswechsel, die kommt natürlich erst nach den Weihnachtsfeiertagen. Ich hoffe, ihr habt ein paar besinnliche, schöne Tage mit euren Lieben und ja, vielleicht schafft ihr es ja zwischendurch auch mal trotzdem eine Runde rauszugehen, eine kleine Runde laufen zu gehen. Passt auf euch auf und dann hören wir uns in alter Frische wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.